After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks. College Football sind wieder am Start mit dem Geschehen aus Woche 6. Und ja, wieder alles Mögliche dabei. Frustrierende Niederlagen zu Comeback-Siegen zu allen möglichen. Es war wirklich viel los und das wollen wir besprechen mit Jan Wegwerth zum einen von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich habe Illinois, Iowa komplett gesehen. Ich habe mich nicht durch Alabama oder ähnliche unwichtige Spiele ablenken lassen. Ich habe es einfach durchgezogen nachts.
Ja, das war also überhaupt der Bundesstaat Iowa scheint ja, also ich weiß nicht, ist offens gesetzlich verboten, man weiß es nicht so recht, aber ja, Iowa und Iowa State, beide schwierig. Und Christian Schimmel von der Draft.de, der bucht sich gleich ein Ticket nach Iowa für allein schon des Katastrophentourismus wegen. Hallo Christian.
Das ist der einzige Grund, aber bei Jan klingt das eher nach einer klinischen Diagnose, von daher gerne über Twitter Vorschläge für etwaige medizinische Erlösungsvorschläge für Jan Wegwerth, denn der scheint das ja sogar noch genießen zu können.
Lösung oder Erlösung?
Kommt immer auf die Perspektive an. Ich kann nur feststellen, dass zwei Mannschaften in dieser Woche mit christlichem Hintergrund die Erlösung in Gelde gesucht haben und nur eine hat sie gefunden. Das ist traurig, doch ich gehe davon aus, dass auch Notre Dame und BYU weiter den Götzen des Monetären huldigen werden. Aber das Schöne ist, wir hätten ja mit Nicola jemanden, der beiden Teams die Beichte abnehmen kann.
Ich war tatsächlich bei Ohio State gegen Notre Dame, als ich auf dem Weg zu meinem Platz war, liefen vor mir drei Priester in Gewand rum, die auch auf dem Weg zu ihren Plätzen waren. Da klingelt es wieder bei mir, dass Notre Dame eine katholische Universität ist, aber ja.
Hast du ihnen die Beichte abgenommen?
Nein, habe ich nicht, aber ich wurde erinnert an meine Schulzeit in einer katholischen Schule in Frankreich. Definitiv. Deshalb, ja, bevor Jan auf dieses Highlight in Illinois blicken konnte, musste er Freitagnacht noch durch diesen souveränen 14-13 Sieg von Nebraska bei Rutgers in einen Sieg, wo man einen 0-13 Halbzeitrückstand gedreht hat in gewohnt souveräner Nebraska-Manier, an die sie uns die letzten zwei, drei Jahre gewöhnt haben, Jan.
Naja, es ist ein One-Score-Game, ein knappes Spiel, was gewonnen wurde. Die Comeback-Kids, die neuen Comeback-Kids. Von daher, ich war begeistert. Ich habe nachts dort gesessen, konnte danach auch nicht sofort einschlafen, muss ich direkt sagen, weil es war halt wirklich nervenzerreißend, möchte ich fast behaupten. Ich gehe ganz kurz mal durchs Spiel durch, weil ich muss euch alle daran teilhaben lassen, wie nervenzerreißend es war. Die Huskers waren mit 0-13 zur Halbzeit im Rückstand und damit waren sie wirklich gut bedient. Also das muss man so deutlich sagen.
Das ist der Punkt, wo ich ins Bett bin.
Genau, also das war eine Halbzeit, die Rutgers dominiert hat und mit nur 13-0 rausgegangen ist. Die Huskers in der Defense haben sie am Anfang die Edges nicht gehalten. Natürlich hat der Ex-Huskers-Quarterback Noah Vedrill dann auch gleich einen Touchdown-Run gemacht. Der war vorher die Saison über quasi komplett verletzt, hat ein paar Snaps letzte Woche genommen, jetzt zum ersten Mal richtig gestartet, musste dann aber auch danach wieder raus. Er ist also immer noch nicht fit, aber für so einen doch relativ spektakulären Zone-Retouchdown-Run hat es gereicht, wo er dann irgendwie an der Seitenlinie noch einen Huskers-Spieler verladen hat. Das hatten wir gegen Oklahoma schon gesehen, den Spaß. Und auf der anderen Seite, die Huskers-Offense war halt wirklich schlecht. Die war unter Dauerfeuer. Greg Schiano hat halt geblitzt und Man-Coverage dahinter gespielt. Damit konnte Casey Thompson, der Quarterback, nicht umgehen. Irgendwann hat Schiano gemerkt, dass er eigentlich keine Blitzes braucht, weil Thompson eh bei jedem Snap um sein Leben laufen muss. Die Line konnte keine Löcher blocken. Ich will jetzt nicht nur auf der O-Line rumhacken, aber die ist so grotesk schlecht gerade. Also das kann man wirklich nicht anders behaupten. Und ja, ich habe mir den Spaß gemacht, das mal in verschiedenen Metriken abzugleichen, ob ich da irgendwie allein bin. Aber PFF verteilt groteske rote Grades für diese Line und rot ist in dem Fall nicht gut. Ja, und die Secondary von Rutgers ist halt wirklich, wirklich richtig gut, richtig stark. Avery Young, es gilt so ein bisschen als Draft-Sleeper, aber auch der Rest, Max Melton, Christian Isian, einige der Backups, die spielen mussten, das ist eine richtig gute Truppe. Jetzt weiß ich auch, warum Ohio State letzte Woche halt fast nur gelaufen ist und CJ Stroud ein bisschen weniger hat passen lassen, weil die können was. Die Special Teams der Huskers waren auch wieder, wie man es kennt, erstmal ein Punt geblockt, aber immerhin hat die Defense irgendwann da dicht gemacht. Und das war dann ab dem zweiten Viertel eine gute Leistung der Defense insgesamt. Ich habe mich aber natürlich schon gefragt, warum gibt Rutgers sein anfängliches Erfolgsrezept auf? Die haben mit Samuel Brown einen Freshman Running Back, der ist durch die Mitte oder Off-Tackle gelaufen, sehr, sehr kräftiger Typ. Das haben sie irgendwie dann nicht mehr so viel gemacht. Sie haben dann kleinere Backs laufen lassen oder gepasst. Beides war deutlich weniger effizient. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Also fand ich gut. Die Huskers haben in der ersten Halbzeit auch noch Glück gehabt mit zwei sehr, sehr mauen Calls der Refs. Die haben einen relativ vielversprechenden Drive von Rutgers gekillt. Den nächsten Drive hat dann ein Sack aus der Field Goal Range gekillt. Also wie gesagt, mit 0-13 wirklich Glück gehabt. Und wie das so ist in solchen Spielen, dann kommst du raus, hast den ersten Drive in der zweiten Halbzeit, da machst du deinen ersten guten Drive. Einfach ein bisschen Kurzpass spielen, mehr ist bei der Line nicht drin, weil längere Pässe oder Laufspiel funktioniert nicht und plötzlich steht 7-13 und keiner weiß, wieso das Spiel eigentlich knapp ist. Und ja, danach blieb das Spiel zäh, man kann es nicht anders sagen. Aber die Huskers haben dann profitiert von mehreren schlechten Würfen von Evan Simon, vom Backup-Quarterback von Rutgers. Einer hat dann auch zu einem kurzen Feld geführt für die Offense und dem direkten Touchdown auf Trey Palmer, dem Receiver, den man noch viel, viel mehr einsetzen müsste. Das ist ein absoluter Playmaker. Und am Ende, das muss ich jetzt nochmal kurz ausführen, eine der dämlicheren Strafen, und das will was heißen, wir haben in den letzten Wochen sehr viele dämliche Strafen erlebt. Die letzten
Jahre.
Ja, aber die letzten Wochen habe ich den Eindruck, dass es nochmal zugenommen hat, oder vielleicht ist das auch nur Recency Bias, wie auch immer. Die Huskers haben ein Third and Very Long, irgendwas, was weiß ich, Dritter und 13 oder so, 14-13 in Führung, wollen natürlich die Uhr möglichst am Laufen halten. Naja, machen einen kurzen Pass an Richtung Seitenlinie. Das waren so maximal 2-3 Yards. Doch Abram, der Cornerback, ließ es sich nicht nehmen, den Huskers Receiver Oliver Martin erstmal richtig schön im Aus nochmal zu Boden zu slammen, wo man sich denkt, Junge, also, wo ist die Idee? Es war ja nicht mal so, dass der jetzt irgendwie um das letzte Yard gekämpft hat und er jetzt unbedingt besonders physisch sein musste, um das zu verhindern, sondern dann lass ihn noch 2 Yards machen und schieb ihn ganz sanft ins Aus. Da war nichts zu holen mehr. Da war keine Möglichkeit für einen First Down. Auch da, ich beschwere mich nicht. Man konnte die Uhr noch ein bisschen mehr melken. Dadurch hatte Rutgers dann am Ende noch sehr wenig Zeit. Da gab es dann die nächste Interception. Malcolm Hartsock, ein True Freshman. Ich adel ihn hier mit den Hartsock. Hat das Ding dann gepickt und die Huskers haben gewonnen. Ja. Begeisterung.
War ja wohl eine schwere Geburt, ne?
Naja, nun, aber jetzt stehen sie 3-3. Mickey Joseph hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Und wenn du dir die Big Ten West anguckst, da ist alles drin. Die Leistung war bescheiden, aber hey, a win is a win.
Jetzt kommt aber der unangenehme Stretch des Spielplatz.
Jetzt kommt der unangenehme Stretch, aber a win is a win.
Ja, um dann von Ohio State im Championship Game mit 47 verprügelt zu werden.
Das wäre noch die nette Variante, nur 47 Unterschied zu kassieren. Also bei dem aktuellen Spielstärke würde ich auch eher auf Nikolas Kommentar setzen zur Halbzeit.
Ding ist bei ich meine, wir kommen ja noch zu denen, aber
ja.
Unfassbar krank, was da. Ja. Egal, Glückwunsch an Nebraska.
Wie gesagt, Go Big Red.
Das vielleicht nicht unbedingt, aber die haben halt so viel Mist gefressen die letzten Jahre. Deswegen.
Ganz im Ernst.
Ich glaube, ich werde altersmilde. Ich denke, du musst dich über einen Ersatz für mich nachdenken.
Christian, zwei Big Ten-Siege, Conference-Siege in Folge, das ist schon ein Stück her. Da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen.
Ja, das ist ungefähr so, wie wenn die SG Horizon-Engdorf mal 2-0 wieder Mannschaften in der A-Klasse schlägt. Kommt auch selten vor.
Kannst du vielleicht Nebraska und Horizon-Engdorf nicht im selben Satz verwenden? Das ist
doch, sind beides rot und weiß und beides strugglen die letzten Jahre ziemlich.
Und Nebraska und der Westerwald, ja.
Ich war glücklich, das zählt in dem Fall.
Na dann. Gut, Houston spielt weiter mit den Nerven seiner Fans. Irgendwie, das musste 33-32 gegen Memphis gewonnen. Bei Houston assoziiere ich in letzter Zeit nur irgendwie so zwei, drei Punkte Siege, aber gut. Ja. Aber
Nicola, das ist ja immer noch bisher das Beste gewesen, weil sie das ja wirklich innerhalb der letzten 80 Sekunden mittels Onside-Kick, also zwei Touchdowns in den letzten 1:17, ein Onside-Kick dazwischen. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, nachdem man schon 26-7 zurücklag.
Im vierten Quarter, ja.
Im vierten Quarter, aber gemerkt. Übrigens, wer sich einen der besten Receiver-Pässe der letzten Jahre ansehen will, sollte in dieses Spiel reinschalten. Gabriel Rogers, der Receiver von Memphis, Reverse Pass quasi auf Asa Martin, auf den Running Back. Ja, der war halt, das war halt ein Dime. Also wirklich, wirklich großartiger Pass. Den könnte man fast umschulen zum Quarterback mit dem Ding.
Aber der ist nicht Quarterback in der Highschool gewesen oder so.
Anzunehmen, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber das war jetzt nicht nur Quarterback in der Highschool, sondern Quarterback im College Pass, mindestens.
Ja, der war schön, stimmt. Das war, weil der hängt auch nicht in der Luft, der kommt halt mit Zip genau über den Verteidiger geflogen. Ne?
Genau, also, der war halt auch nicht so schlecht gedeckt, das war jetzt nicht irgendwie ein völlig freier Receiver / Running Back in der Endzone, den er da einfach nur anpassen musste irgendwie, sondern das war halt wirklich, ja. Die Dinger hast du in der NFL von Antoine Randle L gesehen oder so, der im College Quarterback war.
Genau, gut. Dann schauen wir auf den Samstag. Alabama quält sich mit Backup Quarterback Christiansen im 24-20 gegen Texas A&M. Und also ist das jetzt gut für Alabama, weil sie irgendwie diesen Sieg geholt haben? Ist es gut für Texas A&M, weil sie es knapp gehalten haben? Ist es schlecht für beide, weil Alabama muss Texas A&M eigentlich viel eher vom Platz fegen oder sonst? Also wie nehmen wir das jetzt? Wie nehmen wir das jetzt wahr?
Ja, du weißt ja, dass ich durchaus Sport auch eher Emotionen, vielleicht nicht immer positiver Natur, Interesse entwickle. Natürlich ist es vor allen Dingen schlecht für Texas A&M. Also gar keine Frage. Alabama konnte nur bedingt passen. Deswegen war es die erste Aussage von Nick Saban nach dem Spiel, sowas muss gegen Tennessee besser werden, ja, vielleicht kriegen wir den Quarterback gesund. Okay. Wenn du mit dem Talent, was du halt hast, und A&M hat in den letzten Jahren schon eine Menge Spiele blöd verloren, haben sich letztes Jahr Bama auch geschlagen?
Ja.
So, das wäre jetzt mal die Chance, Ole Miss zu sein. Aber es war dann doch Mist, ja. Dass sie dann die Partie nicht gewonnen haben. Keine Ahnung. Für mich gibt's mit dem Recruiting keine moralischen Siege mehr für Jimbo Fisher. Insofern ist es am ehesten gut für Alabama. Vermutlich im großen Kontext egal, weil sie offensiv eine dermaßen Maschine sind. Die werden normalerweise keine... Also klar, sie hätten theoretisch jetzt verlieren können mit Young. Ich glaube nicht, dass sie gegen Tennessee verlieren, aber das wird eine andere Nummer. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine Mannschaft ist. Also es hätte ihnen im Playoff-Rennen wehtun können. Aber es wäre halt immer das Asterix gewesen, dass es halt ohne Young gewesen ist. Und keine Ahnung. Insofern gut für Alabama, dass sie es gewonnen haben. Aber ich sag mal so, ich hätte die als fundamental bessere Mannschaft, vor allem bessere Defense vor der Saison erwartet. Kann immer noch kommen, aber. Boah, haut mich jetzt noch nicht komplett weg.
Nee, das war auch, das fand ich, also ich würde sogar so weit gehen, dass Alabama hier trotz Backup-Quarterback, denn letztlich muss man ja sagen, Texas A&M, klar, Haynes King hat die ersten Spiele gestartet, der ist jetzt aber dann auch Backup gewesen, ne? Der war hinter Max Johnson, der sich verletzt hat. Also wenn man es ganz technisch betrachtet, haben beide mit ihrem aktuellen Backup-Quarterback gespielt. Ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du eben Bryce Young aufbieten kannst oder zwei ähnlich mittelmäßige oder sagen wir mal limitierte Quarterbacks in gewisser Hinsicht. Aber trotzdem macht mir das schon ein bisschen Sorgen, dass die Offense ist ja komplett abhängig, das hat man jetzt nochmal mehr gesehen von Young. Also dass wenn früher Backup-Quarterbacks reinkamen, die haben besser funktioniert. Wir wussten damals ja nicht, dass Mac Jones halt dann die nächste Saison so wahnsinnig gut spielt, aber als Tua sich damals schwer an der Hüfte verletzte, Mac Jones kam rein, ja, war ein Qualitätsabfall, aber kein so krasser. Und hier ist es ein völlig anderes Spiel, weil Jalen Milroe als Passer halt echt noch limitiert ist. Der ist ein super Läufer, aber du musst halt eine ganz andere Offense spielen. Und dann hast du, das war ja in der ersten Halbzeit dann so ein bisschen die Story, dass Milroe halt 3 Turnovers in der ersten Halbzeit hatte. 2 Fumbles. Der zweite, der darf nie passieren. Da hat, also wenn du in der Pocket scrambelst und loslaufen willst, dann hältst du den Ball so weit weg vom Körper, dann wird dir halt rausgeschlagen. Und so schlecht ist das Talent von den Aggies gerade up front nicht. Das sind halt junge Spieler noch, die ein bisschen enttäuschen, meiner Meinung nach, dafür, dass sie halt, also als Unit enttäuschen, dafür, dass es halt alles vorn einige Five-Stars sind. Walter Nolan hat ein super Spiel gemacht jetzt, aber da waren jetzt insgesamt ein paar gute. Fadil Dix hat ein paar schöne Pass-Rushes gehabt. Das war okay. Nur Milroe als Passer sah nicht gut aus, als Läufer ist der klasse. Ja, nur da musst du halt eine Offense spielen wie mit dem jungen Jalen Hurts, als der Freshman war. Das ist okay. Nur das kriegen sie halt nicht hin, weil sie eben die O-Line im Run-Block und die Runner nicht mehr haben. Sie haben mit Jahmyr Gibbs einen super Running Back, einen fantastischen Running Back, der gerade die Offense trägt, aber das ist ein anderer Typ. Dem gibst du halt nicht den Ball, damit er 30 Mal durch die Mitte läuft, sondern mit dem musst du halt viel Outside-Zone spielen. Da kann er dann seine Stärken ausspielen. Hat er ja auch jetzt wieder gemacht. Also diese Cuts und der Burst daraus, das ist schon sensationell gut. Aber wenn du dann im Passspiel so limitiert bist, auch natürlich nicht die Receiver hast, die jetzt mal aus irgendwelchen kurzen Dingern richtig viel rausholen, dann wird's schwierig. Also im Grunde genommen hat Alabama wirklich vor allem mit seinem Pass Rush dieses Spiel letztlich gewonnen. Mit Will Anderson, der 8 Pressures hatte, was wirklich vollkommen absurd ist. Er hat keinen Sack gemacht, aber nun, muss er halt auch nicht, wenn er bei 8 Plays halt das Play halt disrupted und killed. Die anderen beiden Pass-Rusher, Dallas Turner und Chris Braswell, der Backup, auch super, also auch wichtige, wichtige Plays gemacht, Sacks gemacht, Pressures gehabt, die dann ja auch das eine Ding von Braswell, das führt dann zu der Interception von Haynes King, die dann zur Halbzeitführung führt. Nur was mich wirklich ein bisschen besorgt hat, ist, gehst 17-14 in der Halbzeit, die beiden Touchdowns der Aggies waren halt kurze Felder nach den Turnovern von Jalen Milroe. Dann hast du den ersten Drive der zweiten Halbzeit, wo du erst einen langen Run von Jahmyr Gibbs hast und dann eben ein Mesh-Konzept-Touchdown auf einen Receiver, das war jetzt ein nicht so schwerer Pass, der mit viel, also der Catch war kurz, der Run war länger von Ja'Cory Brooks. Du führst 24-14, nur dann kehrt immer noch keine Ruhe ein. Ein früheres Alabama-Team hätte jetzt, okay, Scare in der ersten Halbzeit, dann lassen wir es nach Hause laufen. Gerade da A&M ja jetzt auch offensiv wirklich limitiert ist. Das haben wir die letzten Wochen ja gesehen. Die haben A-Chain als Running Back, den Slot-Receiver Smith, der ist jetzt aber out for the season. Das heißt, die haben eigentlich nicht viel, vor allem nicht viel, was bisher Plays gemacht hat. Und jetzt fangen plötzlich aber die Receiver an, die vorher höchstens mittelmäßig waren. Moose Mohammed im Slot, der ist der Sohn von Musi Mohammed, Evan Stewart, der 2 so eine Moss-Catches fast hatte, die fangen plötzlich an, Plays zu machen im One-on-One gegen die Defensive Backs, gegen ein sehr, sehr gutes Defensive Backfield, wohlgemerkt. Aber das kann sicherlich mal passieren. Es war jetzt immer noch nicht viel, was A&M da offensiv hinbekommen hat. Nur was Nick Saban und Bill O'Brien in der Offense gemacht haben, die sind nur noch gelaufen und haben ganz selten mal einen Pass von Milroe eingestellt und der Pass hatte, sagen wir mal, vertikale Air Yards von höchstens 5. Ja, also das, wenn du 10 oder 7 Punkte vorne liegst, ist das ein bisschen zu wenig. Sie hatten, glaube ich, einen Pass, der irgendwie 15 Yards dann war, der war vielleicht 10 in der Luft oder so, aber sonst war das wirklich so konservativ, wie es nur ging. Und dann verkickst du 2 Field Goals. Ich meine, das hatten wir ja lange nicht mehr. Durch der Kicker, den sie jetzt haben, Reichert, der war ja die letzten Jahre wirklich gut. Jetzt ist Sabins größtes Problemfeld offensichtlich mal zumindest für ein Spiel wieder zurückgekommen. Aber A&M hat auf der anderen Seite ja auch ein paar Chancen gegeben. Und dann kommt plötzlich das zu dieser Situation, dass die halt, weil dieser Evan Stewart halt nochmal so einen richtig krassen Pass zwischen 2 Verteidigern runterpflückt, dass die dann plötzlich vor der Endzone stehen. Das darf Alabama nicht passieren, dass sie mit 4 Punkten Vorsprung dann plötzlich nachher ein Play an der, was war das, 2- oder 3-Yard-Linie überleben müssen. Das Play war halt auch ein bisschen komisch von A&M, dass sie da auf, ich glaube, war sogar die Boundary-Side, wo dann der Receiver, der einzelne Receiver da eine Out-Route Richtung Pylone läuft und dann gegen der Quarterback den Ball auch noch viel zu spät wirft und auch wirklich ungenau, dass er überhaupt keine Chance hat, den zu komplettieren, weil der letztlich noch nicht mal Richtung Endzone geht, sondern davor landet. Das war natürlich eine total vergebene Chance, aber Alabama darf das so nicht passieren, dass sie nachher von einem Spiel zu abhängig sind, ob sie das Ding verlieren. Also fand ich trotz Backup-Quarterback, klar, ist blöd, überhaupt keine Frage, nur auch da ist natürlich viel Talent da. Jalen Mirro ist ja nicht ein Walk-On oder so, das ist ein Four-Star, der, dann musst du halt die Offense umstellen, wenn du ihm nicht vertraust als Passer. Dann musst du halt wieder eine Offense spielen, wie gesagt, wie die frühe Hurts-Offense. Dann läufst du halt die ganze Zeit mit Zonis, mit dem Quarterback. Dann musst du ihn aber auch viel mehr laufen lassen, als du es getan hast, und ihm sagen, halt den Ball fest. Also, ja, war irgendwie, ich hoffe, dass Bryce Young zurückkommt bald, vor allem jetzt natürlich für dieses Spiel gegen Tennessee ist es oberwichtig, weil du kannst nicht halt nochmal Milrow oder wen auch immer du dann aufstellst, dem kannst du nicht nochmal 19 Pässe geben. Und zwar größtenteils wirklich nur Grüße an Thomas, Kurzpassgewichse.
Okay, dann bleiben wir in der SEC. Georgia schlägt Auburn 42-10.
Ein kurzer Satz dazu. Irgendwer schrieb mittendrin, ich habe von dem Spiel nachher nur Highlights gesehen, Auburn has 8 first downs and 9 penalties. Das war relativ schon tief in der zweiten Halbzeit.
Ja, glaub, aber Auburn, wie gesagt, das ist ja mehr so, sind ja keine Tiger mehr im Augenblick. Also.
Nee, absolut nicht.
Gut, dann Michigan State hat Ohio State zu Gast und auch da wenig überraschend, wurde es deutlich, Christian, Ohio State gewinnt 49-20.
Zu viel Offense. Ich habe es ja eben gerade schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Das ist einfach ja zu gut, was die Buckeyes offensiv haben. Und ich meine, die einen Punkte von MSU kommen halt zustande, weil sie Pick 6 tatsächlich produzieren. Wie gesagt, Michigan State ist keine schlechte Footballmannschaft. Die ist ja mit Sicherheit längst nicht so gut wie von vielen erhofft. Zu Ohio State wird noch, ich weiß nicht, Michigan wird vielleicht ansatzweise mitspielen können, vielleicht noch eine weitere Mannschaft. Penn State sehe ich auf dem Level nicht. Der Rest wird in der Big Ten große Probleme haben. Deswegen völlig absurd, was die offensiv schon wieder machen.
Ich wüsste nicht mal, ob Georgia oder Alabama die so offen stocken können, ehrlich gesagt gerade. Muss ich so deutlich sagen. Also vielleicht überschätze ich Ohio State, aber für mich sind sie im Moment das Nummer 1 Team des Landes sogar. Stroud, mehr Touchdown-Pässe als Incompletions, mal wieder. 14 Yards pro Passversuch, und dann hast du halt, und das Ganze ohne Jackson Smith und Jigba, ne? Bitte, der beste Receiver im College Football fehlt, aber es ist völlig egal. Die beiden First-Rounder, die letzten Jahre gestartet sind, Garrett Wilson, Chris Olave, spielen in der NFL. Scheißegal. Marvin Harrison, absolut absurd, was der da für Catches gebracht hat. Vielleicht ist er schon jetzt der beste Receiver im College-Football. Man sollte jetzt vorsichtig sein mit Übertreibungen, aber er wirkt fast so ein bisschen danach. Ibuka ist ein super Speedster. Also egal, wen sie da aufstellen, du kannst sie nicht stoppen. Letzte Woche haben wir Mayan Williams, den Big Back, der dafür 5 Touchdowns läuft, der ist verletzt, kommt wieder der normale Starter, Henderson rein, läuft für 118 Yards. Wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle. Also solange CJ Stroud da ist, ist es egal. Diese Offense wird jede Defense gerade in Grund und Boden stampfen, auch in einer defensiv starken Conference wie der Big Ten ist. Bin mal gespannt, wer die so ein bisschen einhegen kann. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist gerade.
Ja, wir werden sehen, wenn richtige Gegner kommen, weil also man kann jetzt auch nicht sagen, dass Michigan State eine gute Saison spielt. Also von daher.
Richtig.
Ist es richtig. Jetzt, also Ohio State hat jetzt Notre Dame geschlagen. Arkansas State, Toledo, Wisconsin, Rutgers und Michigan State. So. Wisconsin hat inzwischen den Trainer entlassen. Rutgers ist ja, Rutgers. Ich meine, Rutgers hat sogar gegen Nebraska verloren und ja.
Naja, Nicola, trotz deiner Disse, Wisconsin und Rutgers haben jetzt keine wirklich schlechten Defenses. Das ist nicht deren Problem und die kriegen halt so locker einfach und auch noch mit, wenn man so will, angezogene Handbremse gerade bei Rutgers. Die kriegen halt 52, 49 Punkte eingeschenkt. Das, also vom ersten Spiel abgesehen gegen Notre Dame, wo ich glaube, dass ich vielleicht einiges auch noch eingrooven musste. Das ist sicherlich nicht nur das Verdienst der Irish Defense. Hat nicht schlecht gespielt, auf jeden Fall nicht, aber es fällt mir schon sehr schwer. Wie gesagt, ist auch die nächsten Teams, wir können über Iowa's Offense lachen, wie wir wollen. Die haben eine gute Defense. Penn State hat eine gute Defense und die werden voraussichtlich wenig Chancen haben, diese Offense zu stoppen. Ich glaube, man muss der schon auch den Credit geben, der da nötig ist. Das Ding dürfen sie nicht erst kriegen, wenn sie gegen Georgia oder Alabama spielen.
Ja gut, aber dann haben sie im Grunde genommen das Spiel gegen Michigan, entweder sie gewinnen das und sind im Big Ten-Finale, was dann wahrscheinlich wo sie über irgendwen drüber rutschen vorm Halbfinale, oder sie verlieren und sind raus, oder was?
Ja, wenn überhaupt, ne? Also wenn die so weiterspielen und jeden Gegner vorher killen, inklusive Penn State, was natürlich das Spiel ist, wo jetzt viele drauf gucken, weil geranktes Team vor dem Michigan-Spiel. Keine Ahnung. Also mag ja alles anders kommen, aber momentan weiß ich nicht, wer diese Offense stoppen will.
Gut. Schauen wir mal. Ja, 6 Spiele sind es noch.
Also, ist nicht so, dass ich mich nicht freue, wenn irgendeine Defense ankommt und so eine Offense stoppt. So ist es nicht, aber ich fehlt die Fantasie gerade.
Okay, ja, gut. Dann warten wir es halt ab. Michigan schlägt Indiana 31-10 und es war nicht so souverän, wie das Ergebnis vermuten lassen würde, Jan.
Nee, das war es in der Tat nicht. Das war bis ins das war Ausgleich bis Mitte drittes Viertel und dann haben sie sich noch ein bisschen besonnen. Am Ende wurde es dann deutlicher, als das Spiel eigentlich war. War nicht der beste Auftritt von Michigan, war ein bisschen hart in der Offense. Defense hat jetzt nicht über viel zugelassen. Das war absolut okay, aber in der Offense hat es ein bisschen gedauert, bis sie sich dann eingerooft haben. Auch da waren es aber natürlich auch ein paar Chancen, die sie vergeben haben. Das muss man so deutlich sagen. Ansonsten, ja, ein kleiner Scare, dass man da ein bisschen länger kämpfen musste, als einem lieb war. Und das Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass das Spiel knapp war. Am Ende ist es aber so, J.J. McCarthy hat ein vernünftiges Spiel gemacht. Blake Corum, der Running Back, erneut Belkow. Jetzt hat er drei Spiele hintereinander mit jeweils mindestens 25 Carries. Also den lassen sie gerade richtig laufen. Dass ich, wie er bei Wisconsin laufen würde oder so. Und die Receiver sind nicht so schlecht. Und das ist eine Offense, die jetzt vielleicht nicht die ganz große Explosivität hat, weil sie eben nicht diesen Super Speeds da hat oder so, aber das ist eine okay Offense. Der Backup-Titan, Schoonmaker, spielt gut. Cornelius Johnson hat endlich mal ein bisschen mehr eingesetzt worden. Ronnie Bell sowieso. Die sind für die meisten Teams wird das ein sehr, sehr schwerer Gegner sein. Gegen eins vielleicht nicht.
Gut, und dann noch Schrecksekunde bei Michigan, weil Mike Hart, der Running Back Coach, in der ersten Halbzeit mit Krampf am Fall zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es geht ihm übrigens wieder gut. Ja,
also, ja, der hat auch kurz nach dem Spiel schon getweetet oder da so eine Nachricht abgesetzt. Aber klar, sowas ist immer scary. Das hatten wir ja auch schon, muss man vielleicht noch dazu sagen, bei Ohio State gegen Michigan State mit Jaden Mangham, mit dem jungen Safety von Michigan State, der da auf dem Stretcher richtig lange, das sah überhaupt nicht gut aus, aber das war dann auch ein tolles Bild zu sehen, dass er dann Postgame da im Jogger halt schon wieder dabei war. Aber nee, das sind die Bilder, die wir nicht sehen wollen, aber die natürlich leider ein bisschen unvermeidbar wirken in diesem Sport.
Gut, dann Clemson bei Boston College 31-3. klare Sache. Dann USC ist 6-0 nach dem Sieg gegen Washington State, 30-14. Christian, der Pac-12-Commissioner, kann das Ganze ein bisschen entspannter ansehen als letztes Jahr.
Die Drinks werden auf jeden Fall ein bisschen softer als letztes Jahr.
Und die Leber freut sich dann auch, genau.
Das wünschen wir ihm auf jeden Fall. ja, war irgendwie enger als gedacht. So Washington State, der neue Coaching-Staff, macht einen wirklich guten Job. Haben auch das Spiel lange knapp gehalten, aber dann ist es halt wieder die krasse Athletik von den Playmakern, mitunter dann auch den Transfers, die dann halt von Oklahoma gekommen sind. Oklahoma vermisst die zum Glück überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Nein.
Nee.
Fällt
ja, nicht auf.
Das, ja, ich will ja nur die Sooners-Fans ein bisschen aufheitern. Nee, das.
Die haben beim Pac-12-Commissioner übrigens angerufen, also so munkelt man.
Man munkelt, ja.
Ja, also man lallt mehr, dass man munkelt.
Ja. Keine Überraschung. Nee, das war dann am Ende haben es halt die Athleten entschieden wieder für USC, ne? Muss man so klar sagen. Das ist dann zweimal ein bisschen einfacher. Ich finde, Washington State hat das über weite Strecken gut gemacht. Aber die Los Angeles ist in Business. Dieses Jahr vielleicht nicht zwingend mit den NFL-Teams. Aber zumindest mit zwei sehr guten College-Teams. Wie weit das dann geht, wird man sehen. Aber grundsätzlich für die Pac-12 mal eine gute Geschichte, positive Schlagzeilen zu machen. Auch wenn es die beiden Teams sind, die Liga dann verlassen werden. Das darf man nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Also USC schlägt Washington State. Oklahoma State schlägt Texas Tech 41-31 in einem Spiel, in dem man zwischendurch hinten lag, Jan, aber dann doch gedreht hat. Also es war dann doch, also wir warten weiterhin auf das Ei von Oklahoma State.
Ja, war mal wieder ein Spiel, wo man, was durchaus auch anders hätte ausgehen können. Ja, also Texas Tech hat viel Offense gespielt, schnelle Offense gespielt, hat sich ja auch mit dem Backup-Quarterback dann mit Morton nur spielen müssen, weil Donovan Smith sich irgendwie verletzt hatte oder da hat keinen Unterschied gemacht, also nicht jetzt vom Spielstil, sondern von dem, wie die rangegangen sind. Die haben trotzdem, wie gesagt, sich die Seele aus dem Leib gepasst. Hat halt nicht ganz gereicht. Waren im dritten Viertel ja noch vorn. Und am Ende hat Oklahoma State mit der Defense, die bisher nicht so unterwegs ist, wie man das vielleicht gehofft hat, beziehungsweise, naja, das ist natürlich auch schwierig nach Jim Knowles. Sie haben ja auch schon ein, zwei Spiele, zumindest ein Spiel mit der Defense gewonnen, aber die lassen schon ziemlich viele Punkte zu. Ja, jetzt muss es halt doch die Offense richten, jetzt muss es Spencer Sanders richten. Auch da ist so ein bisschen die Frage, wann gibt es den alten Spencer Sanders, der zwischen Weltklasse und Kreisklasse oszilliert. Das ist bisher noch nicht passiert. Der hat erstaunlich gut Fehler vermieden diese Saison, auch in diesem Spiel. Hat jetzt kein super gutes Spiel gemacht, aber war halt da, wenn es drauf ankam. Das kennt man von Oklahoma State einfach nicht. Ne? Diese Qualitäten, wenn es brennt und heiß wird, dass man dann cool bleibt und eben das Spiel dann nach Hause fährt. Vielleicht ist es das Jahr. Wir werden sehen.
Also Oklahoma State schlägt der Texas Tech 41-31. Dann, Christian, müssen wir uns alle schütteln. Tennessee ist 5-0 auf dem Weg ins Spiel gegen Oklahoma, nachdem man jetzt bei LSU nicht nur knapp, sondern 40-13 gewonnen hat.
Alabama, bitte.
Gegen Alabama, ja.
Oklahoma wäre jetzt nicht so ein News mehr. Entschuldigung.
Gegen Oklahoma wären sie dann 6-0, ja klar. Aber jetzt kommt
Alabama. Ja, und auch zu 0, aber lassen wir das
Thema. Da kommen wir später zu.
Ja, Tennessee ist back. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, ich glaube, Jan, du hast die insgesamt übers Jahr noch ein bisschen besser gesehen als ich. Bis dato. Das war eine krasse Vorstellung. Also sehr ungewohnt. Irgendwie ein LSU-Heimspiel um 11 Uhr Ortszeit war das, glaube ich. Das offensichtlich waren da die meisten Spieler halt noch im Bett oder Karte am Ausnüchtern, wobei die dürfen ja eigentlich alle offiziell noch nicht. Es sei denn, du bist irgendwie der 60er Redshirt Senior. Also
eben bei Jungs ist alles möglich.
Ja. Tennessee hat eine Offense, Tennessee hat ein Quarterback-Play. Das war mal für mich die erste Erkenntnis aus der Nummer. Und das war von vorne bis hinten eine komplett dominante Vorstellung. Und LSU ist, trotz der Bilanz, habe ich die nie so überragend gut gesehen. Ich hätte jetzt niemals gedacht, dass die von Tennessee so die Scheunentore abgeschossen bekommen. Ja, mal gucken, wie sich das wendet. Vielleicht eine positive Story. Ich meine, die verdienen alle genug, aber dass Brian Kelly da aus, so wie ich das mitbekommen habe, aus privaten Mitteln eine Million gespendet hat, vielleicht die gute LSU-Story dieses Jahr. Aber ja, am Spieltag jetzt mal nicht viel zu holen. Und bin überrascht, wie balanciert Tennessee das auch angeht. Können werfen, können laufen, haben einige Dimensionen der Offense. Macht Spaß und hat man lange in der Form nicht mehr so gesehen in Knoxville.
Ja, das wäre auch meine Erkenntnis, dass sie so gut laufen konnten. Bisher ist es ja doch vor allem über Hooker und den Pass gegangen und jetzt haben sie doch das Spiel auch locker nach Hause gelaufen. Sind quasi, nachdem sie früh geführt hatten, haben sie das Spiel dann kontrolliert mit dem Lauf. Das ist eine gute Erkenntnis. Das muss man eben auch können, weil das jetzt nicht unbedingt die größte Stärke bisher in der Saison war. Und im Pass, es fehlt immer noch der Top-Receiver Cedric Tillman. Scheint nicht das größte Problem gewesen zu sein. Ist natürlich ein super wichtiger Spieler, wenn der zurückkommt, umso besser. Aber Jalin Hyatt, der quasi Ersatzmann, wenn man so will, Brew McCoy ist ja der andere Starter, der hat halt diesen einen langen Pass gefangen, noch einen zweiten Touchdown später. Ja, wie gesagt, das ist ein interessantes Team und die werden Alabama herausfordern.
Das dann nächste Woche. Ole Miss schlägt Vanderbilt 52-28. UCLA, die 18, hat die Nummer 11 Utah zu Gast und UCLA gewinnt 42-32. Und wenn ich das richtig gesehen habe bei Twitter, Jan, folgte eine Lobeshymne auf Chip Kelly.
Ja, hätte ich nicht erwartet, dass ich das nochmal bringe. Das gehört irgendwie so. Vielleicht vor, weiß nicht, 15 Jahren oder 13 Jahren oder so wäre das noch normal gewesen, aber ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Team. Kann ich nicht anders sagen. Gerade die Art des Zustandekommens dieses Sieges. Ne? In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen eng, noch ein bisschen defensivlastiger. Auch da konnten die Offenses den Ball schon gut bewegen. Nur wie variabel diese Offense agiert, und das ist ja etwas, was man von Chip Kellys Offenses nicht unbedingt gewohnt war. Die haben halt ihre Playmaker gehabt, ihren krassen Speed, die haben ihre Spieler auf die oft immer gleichen Weisen freigeskimmt und das hat executionmäßig hervorragend geklappt. Aber wie schematisch divers das ist, also dass DTR und Zach Charbonnet gegen eine junge Front, die die Utes haben, dass sie dagegen laufen können mit ihrem ja auch viel diverseren Laufspiel mit Pullern, mit Power und Gap Running und so weiter. Da ist so viel Unterschiedliches dabei. Das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht. Aber dass DTR gegen eine so profilierte Zone-Defense, die Utes nun mal haben, dass er die so sezieren kann fast, ohne Fehler, nehmen wir den Pick 6 am Ende mal raus, das war ja Garbage-Time, war völlig unnötig, ich weiß nicht, warum sie da überhaupt noch gepasst haben. Aber sonst ohne Fehler, sehr genau und vor allem mit richtig guten Entscheidungen, das hätte ich nicht erwartet. Das war also Chip Kelly sowieso, die Play-Designs, das hatten wir ja letzte Woche schon, wirklich großartig, auch im Passspiel halt, diese ganzen Motions und Shifts, dann immer eine Seite überladen mit mindestens drei Receivern, dann findest du da das günstige Matchup. Dann hast du mich vorher gefragt, sie haben mit ihren Top-Receiver Jake Bobo 6'5 groß, also ein sehr großer Receiver, wird Utah dagegen Clark Phillips stellen, ihren besten Corner, der gerade auch so ein bisschen zu Recht meiner Meinung nach First-Round-Hype kriegt. Normalerweise folgen die Utah-Corners ihren, also Receiver nicht, also die Travel nicht mit. Hat er gemacht, ist auch nach innen gegangen. Die haben dann Bobo immer wieder nach innen gezogen. Aber wenn du halt so viel Zone spielst, was machst du? Was machen sie? Also UCLA, die spielen halt mit Crossern, mit Overroutes, mit Digs oder so, dass du eben den immer wieder übergeben musst. Also gab diese eine Overall zum Touchdown von Bobo, das war ein Paradebeispiel. Aber es gab auch eine andere, beim zweiten Touchdown hat er halt mit einer super Slant Route, also auch super angetäuschten Slant Route, mit einem tollen Cut hat er halt Phillips auch direkt verladen. Später haben sie noch ein Mesh-Konzept eingebaut bei dem langen Touchdown. Das war wirklich beeindruckend. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn es nachher jetzt dann ein Shootout war, die Defense von UCLA hat auch sehr gut gespielt. Die haben erstaunlich viel Tampa 2 gespielt. Habe ich lange nicht mehr gesehen, dass zwei Teams halt so zonenlastig spielen, vor allem Cover 2 und Tampa 2 einarbeiten. Nur das hat super geklappt. Ja, die, die Interception von Darius Moore-Sau, dem Linebacker, war genau so ein Ding, wo der Mittellinebacker halt in die tiefe Mitte droppt.
Dafür ist der Safety so saudumm bei dem Play.
Ja, das ist richtig. Und vor allem, da hätte man wirklich, da hätte das Spiel kippen können, weil das ist halt deren bester Safety, Stephon Blaylock, der einfach den Tight End, der den Ball ja nicht
also mal der Ball wird gepickt und dann zählt er 21, 22 und der Safety schädelt den Tight End weg.
Schädelt ihm unters Kinn, wo der Kopf ja auch wirklich nach hinten geflogen ist, wo du dachtest, Junge, was geht? Also, ja, also das war ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt müssen sie einfach wirklich den Backup-Safety da attackieren. Also Utah, also wirklich, wirklich unnötig, weil er hat ja auch gesehen, dass der Ball ja gar nicht ankam, aber den muss da unbedingt noch loswerden offensichtlich.
Mann, ey.
Wirklich, wirklich nicht schlau. Gerade wenn du halt ein wichtiger Spieler, der hat dieses Jahr bisher, ich hatte das Spiel davor, da hatte er einen Pick auch gehabt, der hat richtig, richtig gut gespielt. Ich kannte ihn vorher auch nicht, aber der hat dieses Jahr wirklich gut gespielt. Und dann nimmst du dich bei so einem, ne, es gibt ja immer mal diese Bang-Bang-Plays, das kann halt passieren als Defender, dass du jemanden mal so wegschädelst, wie du es eigentlich nicht solltest, aber in diesem Fall war das absolut unnötig. Anyway,
bei Utah... Das war auch kein Unfall, ne? Also...
Nee, das war kein Unfall, sondern... Das musste so sein, offensichtlich. Warum auch immer, aber musste so sein.
Christian hätte sich gefreut, wenn er mein Co-Kommentator gewesen wäre bei so einem Spiel.
Du hättest auf jeden Fall sehr genau vorhersagen können, was ich gemacht hätte.
Die Tischkante gebissen?
Ja, und ein sehr aktives Kopfschütteln dann mal wieder.
Naja, es muss ja schon was sein, was dann das Publikum auch mitbekommt von euch, aber...
Ja, das Publikum kriegt es insofern mit, weil das dann so einer der wenigen Momente ist, wo ich dann meinen Mund halte. So.
Ja, ganz kurz noch drei Sätze zu Utah. Ich habe mich ein bisschen gefragt, das ist ja dann kein echter Shootout geworden, aber doch ein Spiel, was relativ viele Drives und Touchdowns abschließen ließ in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch ein bisschen mehr laufen hätten sollen, ob sie die Titans, insbesondere Kincaid, mehr hätten einsetzen sollen. Ist halt immer schwer, wenn du zurückliegst. Und es war so ein bisschen so, ja, dass Utah die zweite Halbzeit immer hinter einem Two-Score-Rückstand herrannte, den sie dann mal auf One-Score verkürzen konnten. Aber UCLA hätte jedes Mal die Antwort parat. Cam Rising, der Quarterback von Utah, war vielleicht nicht ganz so akkurat wie sonst, ist trotzdem einfach ein krasser Baller. Nur ist ihm dieses Balling irgendwann so ein bisschen auf die Füße gefallen, als er diesen dann ja letztlich spielentscheidenden Fumble hatte, wo er wirklich in die Line reinkracht, in das Gap reinkracht und Moore-Sau, der ein super Spiel gemacht hat, der eben auch den Pick hatte, mit einem herausragenden Tackle, Helm auf Ball, ihn dann in der Hole trifft und den Ball halt damit rausschlägt oder raushittet. Ist ein bisschen enttäuschend für Utah. Wie gesagt, ich fand, die haben jetzt nicht grundsätzlich ein schlechtes Spiel gemacht, aber UCLA war halt in der Offense einfach beeindruckend gut. Und Zach Charbonnet ist einfach ein Tier. Wenn du einen Running Back hast, der so groß und kräftig ist und manchmal auch durchaus recht aufrecht läuft, aber den du einfach, wenn der drei Schritte Schwung hat, den kriegst du einfach nicht zu Boden. Und dann ist er auch für seine Masse erstaunlich schnell. Jo, das ist, also ich bin mal gespannt, irgendwann wird's eine Defense geben oder einfach auch ein Spiel geben, wo die eben vielleicht diese Konstanz nicht haben können, wo DTR diese Konstanz nicht hat, die er als Passer bisher nie bewiesen hat, über viele Spiele hinweg. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, weil das sieht halt schon richtig gut aus und das hätte ich Chip Kelly nicht zugetraut, sage ich ganz ehrlich.
Chip Kelly sich vielleicht selbst auch nicht mehr, aber...
Das ist gut möglich.
Ja, 42-32, also der Sieg von UCLA gegen Utah. Oregon schlägt Arizona 49-22. Kentucky schlägt South Carolina 24-14. South Carolina schlägt Kentucky 24-14, so rum, ja.
Kentucky hat halt Will Levis nicht dabei gehabt, musste mit Backup-Quarterback spielen. Ob man dann gleich gegen South Carolina verlieren muss, eine andere Frage, aber so war es.
So war's. Ja, sorry, den Upset habe ich übersehen. North Carolina State gegen Florida State 19-17. Damit endet ja die schöne Florida State Story, die gut angefangen hatte. Jetzt ein paar Kratzer im Lack, aber gut. Wake Forest gegen Army 45-10. Und dann, Christian, natürlich
Christian-Spiel.
Ja, das ist ein Christian-Spiel. Notre Dame gegen BYU, so wie du eingestiegen bist, musst du jetzt zu diesem Spiel was sagen. Notre Dame schlägt BYU 28-20. Was eine gute Nachricht von Notre Dame ist, so sehr wie auf dem Headcoach die ersten Wochen rumgeklopft wurde.
Was heißt rumgeklopft? Sie hatten halt nicht wirklich eine Offense. Und das ist als Headcoach ein Problem. Das wissen wir seit dem Feuern von Matt Rhule. Die Ergebnisse waren einfach nicht da. Das muss man einfach mal so sagen. Und dass man eine BYU-Mannschaft, die jetzt nicht so schlecht ist, so deutlich schlägt, damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet. Und das war über weite Stellen souverän. Wie immer geht mein Credit an Michael Meyer, der auch dieses Jahr sowohl für Ravensburg als auch für Notre Dame eine ganz tolle Saison spielt und einen Touchdown nach dem nächsten fängt. Der war eine starke Nummer. Ich muss zugeben, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, aber das mag auch jetzt, ich weiß nicht, was dem geschuldet ist, aber das war schon auch sehr, sehr voll in Vegas. Und ich will nicht sagen, dass mich das jetzt komplett überrascht hat, aber Notre Dame ist halt doch einfach eine National Brand. Und das hat man da, glaube ich, ziemlich gut gesehen. BYU hat es natürlich rein von der Anreise her deutlich weniger, auch wenn ich nicht weiß, ob es in dem Code der Mormonen tatsächlich die Erlaubnis gibt, nach Las Vegas zu pendeln. Weiß ich nicht.
Ich kann mich zumindest an Las Vegas Bowl zwischen Utah und BYU erinnern.
Okay.
Das war dann auch so ein bisschen eine Opfergabe, weil ich glaube, Utah hat 35-0 nach dem ersten Quarter geführt, aber ja.
Ja, aber dieses war das, wo sie dann nachher nur 35-28 oder so gewonnen haben.
Überraschende Vorstellung. Ich glaube, ich hatte den Picks auch gegen Notre Dame getippt oder knapp auf jeden Fall, weil ich deren Offense immer noch nicht wirklich traue, aber das war für die mit Sicherheit jetzt mal ein wichtiges Resultat.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass sie jetzt mit dem Backup-Quarterback Drew Pine, der halt kein Läufer ist, sondern wirklich eigentlich ein Pocket-Passer, dass sie mit dem jetzt plötzlich in den letzten beiden Spielen das Passspiel so gut in Gang bekommen haben. Also natürlich über Michael Mayer, aber eben nicht nur. Gerade in der Woche davor, das ist natürlich schon sollte anders zur Hoffnung geben für Notre Dame. Und das Zweite, was anders zur Hoffnung geben sollte, dass man einen wirklich guten Quarterback wie Jaren Hall, den haben sie komplett kalt gestellt. Gerade der ist am Ende mit 9 von 17 für 120 rausgegangen und das war größtenteils halt zweite Halbzeit, beziehungsweise viertes Viertel. Der stand bei 3 von 11 am Anfang oder so. Also das muss man als Defense halt auch erstmal schaffen. Hat vorher noch keine Defense dieses Jahr geschafft in der Form. Von daher, vielleicht wächst da gerade ein bisschen was zusammen nach dem wirklich nicht guten Saisonstart.
Neuer Coachingstab, man muss halt Zeit lassen, ne? Das gehört ja auch dazu. Und nicht direkt nach 3 Spielen das Ganze in Frage stellen. Dann Kansas gegen TCU. TCU gewinnt 38-31 gegen Kansas. War ein Spiel zwischen 2 Top 20 gerankten Mannschaften, Jan. TCU war genau Favorit mit 7, covered also genau. Und baut auf dem Erfolg letzte Woche gegen Oklahoma auf und ist jetzt weiterhin ungeschlagen 5-0 und Kansas frisst die erste Saisonniederlage.
Ja, und das war irgendwie so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, Spiel des Jahres für mich. Also hätte ich nicht erwartet und ist ja auch nicht so, dass ich sonst irgendwelche Shootouts, und das war es ja am Ende, besonders positiv bewerte, aber das hier war...
Das dritte Quarter war wild.
War ein richtig, richtig guter Shootout. Und das hat so viel Storylines gehabt. Irgendwer sagte, wir sollen über dieses Spiel lange reden. Kein Problem, ich werde es tun.
Oh Gott, wenn schon der Wegwärts sagt, es wird lang. Also Christian, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder hier, okay?
Ich wollte gerade sagen, ich bin erstmal raus.
Ihr dürft sehr gerne reingrätschen. Aber das war doch einfach ein sensationelles Spiel. Also ich war absolut begeistert. Erste Halbzeit im Zeichen der Defense ist, von daher, es war ja auch nicht ein reines Offense-Spiel, sondern es ist halt irgendwann dazu mutiert.
Das dritte Quarter war halt vogelwild, ne?
Ja, ich fand das Vierte auch schon auf seine Weise sehr wild. Aber gehen wir das mal, oder ich gehe das mal ganz kurz ein bisschen zumindest chronologisch durch. Was sich halt TCU überlegt hat und Sonny Dykes überlegt hat, das hat, war auch mal an der Zeit, die haben mit Quentin Johnston einen Mismatch-Receiver allererster Güte. Einen großen, vor allem sehr kräftigen Spieler, der wahnsinnig gut mit dem Ball in der Hand ist und eben nicht nur irgendwie ein Perimeter-Possession-Receiver ist. Und haben halt es endlich geschafft, nachdem der in den ersten Spielen überhaupt nicht eingebunden wurde, den wirklich einzubinden mit 4-Play-Action von Max Duggan. Den haben sie mehr über die Mitte eingesetzt, Quentin Johnston. Und das hat halt wirklich, wirklich gefunzt. Das Zweite, was am Anfang bei TCU wirklich gut funktioniert hat, war das Tackling, gerade am Perimeter. Kansas spielt halt viel mit Misdirection, mit East-West-Plays, mit Jet-Sweeps, mit schnellen Pässen nach außen. Das ist eine gefährliche Dimension dieses Teams und die hat TCU den am Anfang komplett genommen. Die DBs haben super getackelt, in den Flats gerade. Ne? Und das hat immer wieder auch Drives verunmöglicht, die eigentlich sonst gar nicht so schlecht aussahen. Und dann gab es den ersten guten Drive von Kansas und Jalen Daniels, der Quarterback, hat halt an der Goal-Line gefummelt. Und auf der anderen Seite gab es dann drei Plays von Quentin Johnston und dann war TCU 84 Yards weiter auf der anderen Seite. Keyplay, wenn man so will, war halt in der ersten Halbzeit dieser Sack von Jamal Hodge, von dem TCU-Linebacker, wo sich Jalen Daniels verletzt hat an der Schulter. Damit war er der zweite Quarterback in Folge, den Jamal Hodge aus dem Spiel nimmt. Denn letzte Woche war das halt dieser Dirty-Hit gegen Dylan Gabriel. Diesmal war es nicht Dirty, muss man dazu sagen. Aber naja, der hat offensichtlich gerade das Talent, den Quarterback des Gegners auf eine, sagen wir mal, eher unschöne Weise auszuschalten. Wie gesagt, diesmal gebe ich ihm da keinen Vorwurf. Und ich dachte schon, na gut, dann wird das Spiel jetzt langweilig, weil ne, der Playmaker der Kansas Offense ist weg und dann kommt halt der Backup-Quarterback rein, Jason Bean, der hat letztes Jahr ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und Lance Leipold hat wirklich, einen exzellenten Gameplan für den ausgetüftelt, wo sie noch mehr auf Misdirection gesetzt haben. Vor allem halt am Anfang mehrfach Rollouts zur einen Seite und ein Throwback-Pass auf die anderen, auf irgendeinen völlig freien Spieler, der sich rausgesneakt hat. Das hat super geklappt, mehrfach auch beim war glaube ich der erste Touchdown dann von Kansas nach der Halbzeit. Später gab es dann aber auch klassischere Passkonzepte. Und dann fand ich, wurde's wirklich wild. Ne? Das war dieses dritte Viertel, was du angesprochen hast, Nicola. Erst TCU mit einem Air Raid Klassiker, nämlich zwei Receiver auf beiden Seiten, dieses Double Stack, sehr weit außen, schneller Pass und du hast einen Vorblocker direkt vor dir, den Receiver, dadurch, dass es so weit auseinandergezogen ist, wird das dann ein Big Play, weil du halt auch deinem Returner, Darius Davis, den Ball gibst. Erstes Super Play. Dann gibt's die Interception, wieder dieser Linebacker Hodge, macht nochmal einen Touchdown für TCU. Aber es gibt immer die sofortigen Antworten. Jason Bean, der Backup Quarterback, der hat zwei erbärmliche Pass-Attempts dieses Jahr vorher gehabt, wird ins Topspiel geschmissen und haut drei Touchdowns in einem Viertel raus. Und das waren halt nicht irgendwelche, bis auf den ersten, nicht irgendwelche völlig freien, sondern wirklich super Pässe. Dann ging es ja wirklich hin und her. Die Post auf Quentin Skinner, erster schöner Pass. Auf der anderen Seite fängt Tay Barber in Double Coverage einen Ball-Touchdown. Kann man das toppen? Ja, kann man. Dann kam Kansas mit Jason Bean auf Quentin Skinner, die zweite, diesen Diving Catch am Ende der Endzone, wo er gerade so das Knie noch reinkriegt. Kein Problem. Quentin Johnston toppt selbst das noch mit dieser Seam Route aus dem Slot, wo er wirklich Monster-Konzentration beweist, den Ball halt trotz enger Coverage nochmal auf der anderen Seite dann am hintersten Ende der Endzone fängt. Das heißt, diese Plays, diese Touchdown-Plays waren alle nicht irgendwie, die Defense hat gepennt oder ein Coverage-Bust oder der Spieler war einfach besser, sondern das war nicht unbedingt schlecht verteidigt, aber die Pässe und die Plays der Receiver waren einfach sensationell gut auf beiden Seiten. Die haben sich quasi gegenseitig überboten die ganze Zeit. Und dann kann ich in Shootout halt auch gutieren, weil es halt wirklich genuin daran liegt, wie gut diese Plays sind. Ja, und dann ein bisschen schade natürlich, dass die letzte Chance der Jayhawks, wo sie dann ja auch übers Feld erst marschieren, endet dann eben mit dieser Fourth Down in Completion, wo gleich zwei Horned Frogs Defender, insbesondere der natürlich, wo der Ball hinging, deutliche Holdings begehen. Also diese Sorte am Jersey ziehen, die man eigentlich sofort sieht, ne, die jetzt nicht irgendwie am Catchpoint nur waren oder so, sondern wirklich Holdings. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Oder nicht nur ein bisschen bitter, wenn ich jetzt Kansas-Fan wäre, würde ich mich halt total ärgern darüber, aber nimmt für mich nur wenig als neutraler Beobachter von diesem wirklich fantastischen Spiel. Also das kann man sich auch gut und gerne nochmal angucken. Meiner Meinung nach insbesondere inklusive der ersten Halbzeit, denn da waren die Defenses auch wirklich richtig stark. Also das war wirklich höchste Qualität, die da geboten wurde. Ich war begeistert.
Ja, und wie gesagt, TCU 5-0, ne? Also
ja, und wie gesagt, auch Kansas 5-1, wer hat damit gerechnet? Niemand. Das ist kein schlechtes Team gewesen. Das hat nicht zwangsläufig das bessere Team gewonnen. Vielleicht ein bisschen das glücklichere. In der ersten Halbzeit fand ich TCU besser. In der zweiten hätte ich die Vorteile eher bei Kansas gesehen. Aber am Ende sind es dann halt ein, zwei Plays und vielleicht ein blöder Call, die dann zu deinen Gunsten ausgehen. So ist es oft in engen Spielen. Und ich denke, beide werden weiterhin uns auf ihre Weise begeistern. Spannende Offenses, keine schlechten Defenses. Trotz dieses
Ergebnisses. Ich jetzt schon auf den Spread von Kansas gegen Oklahoma später beim Picking.
Wir sind noch gar nicht über Oklahoma drüber gebügelt. Lass da ein bisschen Geduld. Ja, junger Panawan.
Erstmal kommen wir zu einem anderen Highlight jetzt, ne?
Genau, weil alles, was offensiv zu Begeisterung bei Jan geführt hat in diesem Spiel von Kansas, das andere Team aus Kansas war halt in Iowa unterwegs, Kansas State bei Iowa State, und das war das punktreichere Spiel der beiden Iowa-Teams an diesem Wochenende. Kansas State gewinnt souverän 10-9. Ja, Jan.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja, das ist doch, also Kansas State ist doch hier, das ist doch der ex-Nebraska Quarterback.
Der macht 10 Punkte. Der hat nochmal richtig unter Beweis gestellt.
Ja, der Unterschied ist, da macht er 10 Punkte und gewinnt das Spiel, weißt du?
Reicht, genau.
Ja, und im Grunde genommen hätte es noch zumindest einen weiteren Touchdown geben müssen. Es gab ein wirklich absolut wildes Play von Martinez auf Malik Knowles, auf den Receiver, der dann irgendwie die halbe Defense umläuft und sich dann direkt vor der Endzone den Ball aus der Hand schlagen. Also es war wirklich ein totales Freak-Play, was dann nicht zu einem Touchdown oder zu Punkten von Kansas State geführt hat. Fangen wir mit dem Positiven bei Iowa State an. Diesmal war es nicht der Field Goal Kicker, der irgendwie 3 Field Goals versägt hat, der hat alle 3 reingemacht, hat aber trotzdem nichts genützt.
Das Positive war, Iowa State, irgendwann war das Spiel vorbei.
Was hast du?
Irgendwann war das Spiel vorbei.
Das ist auch sicherlich auch was Positives. Ja, kein Spiel, an das man lange denken wird. Ich habe zwischendurch mal ein, zwei Mal kurz reingeschaltet, aber da konnte ich mich echt nicht halten. Das hat nicht gereicht. Trotz Adrian Martinez, nein, da.
So weit geht die Liebe doch nicht, ja, okay.
Nee, so weit geht die, sagen wir mal so, ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Ich hätte mich auch für Iowa State allein wegen Matt Campbell gefreut. Von daher waren meine Sympathien da verteilt, sage ich mal. Boah, aber das, was Iowa State da am Ende abgeliefert hat, als sie dann zurücklagen, beziehungsweise auch als sie noch in Führung waren mit 9-7, denn das Field Goal von Kansas State, das fiel ja erst das siegbringende Field Goal zum 10-9, ist ja aus dem vierten Viertel. Aber dass man dann 3 Plays minus 1 Yard punt, 3 Plays 4 Yards punt und 4 Plays 3 Yards downs damit endet, das ist natürlich etwas wenig, sagen wir mal.
Ja, Iowa State 0-3 in der Big 12. Jo.
Ja.
Aber wenigstens das Staatsduell gegen Iowa gewonnen. Dafür haben übrigens 10 Punkte gereicht.
Ähnlich spektakuläre Weise.
So, dann bei Arizona State reicht es anscheinend, den Headcoach rauszuschmeißen. Schon werden Sachen besser. 45-38 Sieg gegen Washington, Christian. If it was so simple.
If it was so simple, ja, keine Ahnung. Also Washington hat da jetzt mal wieder drunter gelitten. Dass das, wie gesagt, für mich kam das total überraschend. So, wir haben ja letzte Woche noch gewitzelt, so, ja, Trainerwechsel und ja, manchmal reicht das, ne? Und ich muss zugeben, ich habe von dem Spiel zu wenig gesehen, um das für eine fundamentale Analyse aufzubereiten. Aber das, was ich an Highlights gesehen habe, hat mich mittelmäßig überrascht.
Ja, und damit ist der gute Eindruck bei den Huskies endgültig weg, ja, ne?
Ja, ich habe auch nicht, also ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe irgendwann im vierten Viertel habe ich es auf dem zweiten Screen getan, weil ich nicht im Traum damit gerechnet habe, dass Washington das irgendwie auch nur knapp gestalten kann. Also, oder knapp gestaltet, sondern dachte, die ziehen die eigentlich locker weg. Ja, aber so war es dann nicht. Und Arizona State mit Interims-Headcoach und auch noch mit Backup-Quarterback, der vorher ungefähr überhaupt keine Erfahrung hatte, gewinnen gegen Washington. Washington hat ja in den letzten Wochen schon bewiesen,
also Fifth-String-Walk-On.
Ja, ja, das ist der, genau, das ist aber der jetzt aktuell der Backup von Emory Jones. Kann ich nicht erklären. Kann ich wirklich nicht erklären. Vor allem, Washington liegt halt 14 Punkte zurück und dann wacht die Offense und panics ein bisschen auf. Die Offense hat ja durchaus auch nicht schlecht gespielt, kann man ja nicht sagen. Macht den Ausgleich. Du denkst, naja, jetzt nimmt das vielleicht dann doch seinen gewohnten Gang und das ist ja nun oft, haben wir schon oft erlebt, ne? Der klare Favorit holt dann irgendwie, ist vielleicht ein bisschen im Tiefschlaf, holt dann eben den Rückstand auf und jetzt machen sie es aber doch klar. Und dann zaubern die halt einen richtig, richtig guten Drive, den ich dann gesehen hatte, hin zum 45-38 mit Laufspiel von Ex-Walladay, mit einigen Pässen von Bourget, von dem Backup-Quarterback, der wirklich, wie gesagt, keine Aktien irgendwo in irgendeinem Spiel bisher hatte. Ja, und dann scheitert Washington zweimal on downs danach. Das Ding ist durch und darfst du nicht verlieren. Also wenn du irgendwie irgendwelche Ansprüche hast, irgendwo weiter oben, jetzt will ich gar nicht von der Pac-12-Krone reden, aber weiter oben mitzuspielen, dann darfst du so ein Spiel nicht verlieren. Aber das zeigt oder verstärkt die Tendenzen, die wir schon gesehen haben, dass Washington halt mit der neuen Defense, dass sie da noch Zeit brauchen. Und das ist, die haben über viele Jahre dieselbe ungewöhnliche, also in jeder Hinsicht ungewöhnliche, zonenlastige 2-3-5, beziehungsweise 3-3-5 mit irgendwie sehr wenigen Linern und sehr, sehr vielen DBs, die halt spezielle Verantwortlichkeiten hatten gespielt. Jetzt spielen sie halt eine konventionellere Offense, immer noch mit viel Zone, aber eben doch viel konventioneller als das, was sie da unter Jimmy Lake gespielt haben. Und jetzt kommen sie überhaupt nicht damit klar. Und man kann offensichtlich nicht nur, früher kommt man, wenn überhaupt, gegen sie laufen, nur mittlerweile kann man halt offensichtlich eben auch mit dem Backup-Quarterback halt ganz gut passen. Das braucht vielleicht doch noch ein Jahr. Also die Offense sieht gut aus, sieht sehr gut aus insgesamt, trotz allem, was Kalen DeBoer schematisch auch gemacht hat, aus einer ja letztes Jahr wirklich grausigen Offense, aber die Defense ist denen komplett abhanden gekommen.
Gut, müssen sie halt rebuilden. Also Washington verliert gegen Arizona State 38-45 und fliegt logischerweise aus den Rankings. Mississippi State schlägt Arkansas 40-17. Cincinnati schlägt South Florida 28-24. Missouri schlägt Florida. Florida schlägt Missouri, so rum. 24-17 und wir gehen wieder in die Big 12. Zum ersten Mal seit 1998 waren sie als ungerankte Gegner gegeneinander unterwegs. Beim einen hat sich das jetzt wieder geändert. Beim anderen wissen wir jetzt auch, wieso er ungerankt ist. Unser Kollege Sal Mieter ist heute nicht da. Das heißt, wir ersparen ihm den Gesang zu diesem hier. Ne?
Nein, bitte nicht.
Aber,
Junge, hast du mich geschockt gerade?
49-0. Und, also, das war ja letzte Woche schon nicht schön für Oklahoma. Ich möchte einem ehemaligen Bundestrainer, zitieren. Das war der noch tiefere Tiefpunkt für eine Oklahoma Sooners-Saison, die jetzt komplett. Also das ist ein Trainwreck, das ist ein Autounfall, das ist ein komplettes Desaster, Jan.
Nennen wir es beim Namen, es ist der Nebraska Curse. Northwestern, Georgia Southern und Oklahoma haben jeweils gegen Nebraska gewonnen und danach liefen nicht mehr so viel bei den drei Teams.
Was sagt das über Nebraska?
Ja, bei Nebraska läuft seitdem. Nein, Scherz beiseite. Das war, ich habe schon damit gerechnet, dass das eine deutliche Nummer wird.
Ja, so, aber
deutlich hätte ich, so deutlich hätte ich nicht damit gerechnet. Ne, wir, das Entscheidende, wenn man so will, hätten natürlich so wahrscheinlich gewonnen, aber Dylan Gabriel, der Quarterback, der halt ausgefallen ist, Gott sei Dank muss man sagen, ausgefallen ist, weil der hat sich mit aufgewärmt noch mit den Startern, nach der, ja, doch sah zumindest danach aus, schwereren Gehirnerschütterung von letzter Woche. Bin froh, dass er nicht aufgelaufen ist. Davis Beville, der Backup, der, ich will jetzt über keinen Backup irgendwie hier den Stab brechen, der hat mir aber schon bei Pitt als Backup von Kenny Pickett nicht so richtig gut gefallen in den wenigen Szenen, die ich sah. Ich weiß nicht, mit dem werde ich nicht warm, und offensichtlich wurde Jeff Lebby und Oklahoma wurden mit dem auch nicht so recht warm, denn den haben sie halt, sagen wir mal, da relativ sparsam eingesetzt dafür, dass er der Starting Quarterback war, und haben halt diverse andere Spieler auch Pässe werfen lassen. Wir hatten das ja vor wenigen Wochen, wo Michigan, das war das gegen UConn, wo sie irgendwie 7 Quarterbacks haben Pässe werfen lassen. Hier war es so, dass nachher zwar 5 Spieler Pässe werfen durften, davon waren aber nur 2 Quarterbacks, weil man hat auch den Panther und 2 Runningbacks. Also irgendwer musste, man hat zwischendurch nur noch Wildcat gespielt. Also das war auch schon Hilflosigkeit, was man da sah in der Offense der Oklahoma Sooners, weil man einfach nicht wusste, wie man den Ball bewegen kann. Und nur mit Laufen funktioniert es halt nicht, wenn der Gegner das weiß und ansatzweise eine ansatzweise kompatible Defense hat. Ja, war wirklich schon erschreckend, kann man nicht anders sagen. Und Texas, Quinn Ewers ist zurück. Das hat man gemerkt, der hat halt sehr gut gespielt, aber das wäre wahrscheinlich nicht mal nötig gewesen. Das hätten sie auch mit Hudson Card gewonnen. Allein wegen dem Laufspiel. John Robinson, Roshan Johnson, das hat schon gereicht. Das war halt kein Spiel, das in irgendeiner Form jemals knapp war oder dessen Ausgang zur Debatte stand. Das muss man so deutlich sagen. Immerhin hat man am Ende Nick Evers bei Oklahoma eingesetzt, den Freshman Quarterback, weil ich freue mich schon auf die nächsten Jahre, hoffentlich sind es Jahre, je nachdem, ob Arch Manning kommt oder nicht, dass Ewers gegen Evers, das klingt nach einem guten Duell zwischen Texas und Oklahoma. Aber ja, war erneut eine peinliche Vorstellung, war erneut auch eine peinliche Vorstellung der Defense von Oklahoma. Das ist jetzt ganz schön schnell, sind denen die Reifen abgefallen, das muss man so deutlich sagen. Und so richtig viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Klar, wenn der Starter zurückkommt, das ist ein Riesenunterschied. Der Unterschied zwischen Dylan Gabriel und seinen Backups ist grotesk groß. Aber ich sehe da nicht mehr so viele klare und eindeutige Siege in dem Schedule. Wenn wir über West Virginia reden, über Texas Tech reden, auch das sind nicht Spiele, die Gimmies sind. Iowa State ist vielleicht noch eine der größeren Chancen, aber gegen Kansas, gegen Baylor, gegen Oklahoma State, Bedlam. Gut, Bedlam hat immer eigene Gesetze gehabt, auch in die andere Richtung, aber...
Ja, aber das hätte die Red River eigentlich auch, und das war jetzt...
Ja, das war jetzt nix. Und bei Bedlam haben wir doch einen sehr, sagen wir mal, ist ja eine sehr einseitige Rivalität, wenn man sich anguckt, wie der gesamte Rekord da aussieht. Das ist bei Red River ja nicht in der Form der Fall.
Aber es könnte auch sehr einseitig weitergehen, bloß halt anders, aber ja.
Ja, zumindest diese Saison
muss schon. Um das Ganze mal Desaster mal in Zahlen zu packen. Ja, Texas 585 Yards Offense, Oklahoma 195. Das ist Dreifache.
Vor allem ganz kurz, 39 Passing Yards, wenn du das ganze Spiel über zurückliegst.
Ja. 34-11 First Downs, Texas, Oklahoma. Das ist das erste Mal seit 98, dass die Sooners 3 Spiele am Stück verlieren. 98 war auch das letzte Jahr, wo sie zu 0 verloren haben, damals gegen Texas A&M. Die höchste zu 0 Niederlage war bisher 0-47 gegen Oklahoma State 1945, und es ist der höchste Sieg in der Serie für Texas in der 118 Spiele langen Rivalität seit 1900. Also da kam alles zusammen. Nachdem TCU letzte Woche schon den Boden mit Oklahoma gewischt hat, hat Texas gleich das Gleiche gemacht. Die Frage für mich wäre, wurde der Wischmopp zwischendurch gewaschen oder wurde einfach weiterhin gefoltert? Aber das sieht halt, also das, ich habe es auch irgendwie nebenbei geschaut. Also ich habe sehr, also in der Division One habe ich selten ein Team zwei Spiele so schlecht am Stück gesehen wie Oklahoma. In
Division One schon, aber.
Also in den paar, also jetzt mal von dem Team, wo man gesagt hätte vor der Saison, die spielen um wenigstens mal so wahrscheinlich um New Year's Six oder einen größeren Bowl, ja.
Ja. Die entscheidende Frage ist, ich habe sie letzte Woche schon gestellt bei dem TCU-Spiel, du hast sie verschoben, du hast gesagt, na, so weit sind wir noch nicht. War es diesmal soweit? Wurde das Erbrochen aus der Ecke mit aufgewischt?
Ja, wahrscheinlich. Aber das von den Oklahoma-Fans.
Aus der ersten Halbzeit oder von der letzten Woche? Das ist dann die Frage. Naja.
Ich meine, es war ja krass, wie der das Stadion dann relativ zu schnell war, ne? Also.
Ja, das war schon ziemliches Desaster. Ein noch tieferer Tiefpunkt.
Ja, die 0-3 in der Big 12. 34-41, 24-55, was fast schon schmeichelhaft war. Und jetzt wirklich auf den ganz harten Boden der Tatsachen geholt, 0-49. Ich weiß auch nicht, wie nächstes Spiel jetzt gegen Kansas, ja. Weiß nicht. Also, die haben zwar frisch verloren, aber anders halt, ne? Also.
Ja, sehr anders. Viel anders kann man.
Und danach kommt eine Bye Week und ich glaube, die hat Oklahoma mehr als dringend nötig. Die Frage ist halt, Christian, du als Trainer, was machst du in so einer Bye Week? Nutze, wenn es so gelaufen ist, sagst du dann, okay, Leute, eine Woche einen Kopf frei kriegen, ja, wir machen gar nichts und ne? Dann kommt ihr frisch wieder rein und dann startet quasi eine neue Saison oder keine Ahnung und die letzten 5 Spiele machen wir gut. Oder ist es halt, okay, jetzt haben wir 2 Wochen, um die Basics zu trainieren, jetzt holen wir richtig hart ran.
Ich glaube, das kommt fundamental auf den Charakter der Mannschaft drauf an. Und ich glaube, das kommt sehr stark drauf an, was du für ein Trainertyp bist, weil du wirst dich in dieser Woche nicht verstellen können, wenn du vorher. Es ist immer so, ich hasse diese Begrifflichkeiten, Players Coach und Disziplinfanatiker. Das sind alles nur dumme Schubladen. Ein guter Coach ist mal ein Players Coach und mal ein Disziplinfanatiker. Das hängt. Eine der Dinge, von der ich überzeugt bin, das hat vielleicht jetzt auch ein bisschen damit zu tun, der ein oder andere Hörer weiß das ja, ich bin ja quasi mit einem Jahrgang immer hochgegangen quasi. War mal eine U9, jetzt ist es eine U19. Was ich halt immer festgestellt habe, ist halt, je älter die Spieler werden, desto mehr Verantwortung übernehmen die Spieler auf dem Platz und desto mehr Verantwortung ist aber auch in der Umkleidekabine jetzt. Und nochmal, wir reden hier von fundamental ganz anderen Programmen und ganz nochmal von ganz anderen Athleten logischerweise. Aber ich glaube schon, dass du versuchen musst zu schauen, wie sind die Führungsstrukturen im Team, wer führt, wie ist die Mannschaftskultur, an welchen Stellschrauben musst du halt drehen. Ich glaube, das ist schon eine entscheidende Nummer, weil du wirst normalerweise, selbst wenn es schlecht läuft und gegen ein gutes Texas-Team, nicht in der Form so abgeschlachtet. Auf der anderen Seite kann auch beides richtig sein. Du kannst sagen, du nimmst den Fuß vom Gas, aber du konzentrierst dich jetzt wirklich auf einzelne Fundamentals. Und schlussendlich ist es, glaube ich, schon so, und ich meine, in College Football ist es nochmal was anderes, weil die Spieler im Gegensatz zu meiner Mannschaft oder zu meinen Akteuren dann auch die Fähigkeit haben, dann damit mal entsprechend Geld zu verdienen oder das mitunter auch schon tun. Zu zeigen, so individuell, wie mache ich dich so weit besser, dass du eine Chance hast, das Beste aus deinem Vermögen zu machen. Das, was bei mir mit Sicherheit auch der Fall ist, aber um dann vielleicht auch noch was entsprechend rauszuholen und als Team wirklich der Analyse zu unterziehen, was können wir nicht. Und ich glaube, das Wesentliche, und das ist vor allen Dingen im Football eine ganz entscheidende Geschichte, dass du hoffentlich als Coach gute Leute hast, die dir selber ein Feedback geben, die dir selber, wo du selber vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich hast, um zu reflektieren. Nicht nur deine Tendenzen, sondern auch dein Personalmanagement, deine Kommunikation. Eine Woche wird dafür mitunter zu knapp sein, aber wenn du überhaupt in der Saison eine Möglichkeit hast, da was zu verändern, da was umzustellen, dann ist es die Woche. Und natürlich ist es kolossal schwer, nach so einem Es ist schwer, den eigenen Verstand zu belügen, selbst nach der Bye Week zu sagen, wir fangen bei 0-0 an. Aber es ist trotzdem für den Kopf manchmal das Einfachste zu sagen, ihr könnt jetzt nicht mehr verändern, was passiert ist, aber jeder von euch kann zeigen, dass er in diese Liga gehört, dass er in die Stammformation gehört, dass er vielleicht eine Chance hat, in die NFL zu kommen. Es gibt noch ausreichend Möglichkeiten, das unter Beweis zu stellen. Du wirst dieses Jahr kein Meister mehr werden, weder in der Big 12 noch auf nationaler Ebene. Ja? Aber ich glaube, es wäre vielleicht in der Zeit, jeden daran zu erinnern, was man vielleicht individuell für sich und damit dann auch für die Mannschaft noch leisten kann. Sorry, das war jetzt irgendwie verklausulierter, als ich wollte. Aber im Wesentlichen, Bye Weeks, überleg dir wirklich genau, reflektier genau, was dein Team kann, was es nicht kann. Überleg dir, wie geführt wird und wie geführt werden soll, wie kommuniziert wird und wie kommuniziert werden soll. Und versuch diese Dinge dann auch auszubügeln. Und danach kommt das Sportliche. Das wären für mich die wesentlichen Punkte.
Jan, nachdem man Venables geholt hat, wird man wahrscheinlich sich nicht so einen Big 12-Stall ausgemalt haben. Ja, es sind natürlich viele gegangen zu USC und woanders hin, aber also wird der Stuhl dann ein bisschen warm, oder?
Na, das darf jetzt noch nicht passieren. Das wäre übertrieben. Da wäre ich auf jeden Fall gerade im College-Football ein sehr starker Gegner von. Ich sage ja auch in der NFL immer, wenn du einen Coach nicht 3 Jahre behalten willst, stellen gar nicht ein. Gibt's natürlich immer mal eine Ausnahme.
Ich
bin auch kein Fan
von, aber ich frage nur, wie.
Naja, da gibt's in der NFL gab's immer, da kannst du immer noch Ausnahmen geben. Im College-Football ist es noch viel wichtiger, Kontinuität zu haben, einfach weil du natürlich, du hast ja jetzt auch wieder Recruits, die schon committed haben und so. Die waren dann ja auch da. Dann hast du wieder einen neuen Coaching-Staff. Der muss wieder irgendwie schnell noch irgendwo sich eine Recruiting-Class zimmern. Dazu ist jetzt natürlich das Transferportal viel wichtiger geworden. Das heißt, Spieler, die irgendwie dann nicht wissen, wo sie sind, die den Coaching-Staff nicht kennen. Und das ist ja bei jungen Leuten einfach nochmal mehr so. Die committen nicht zu einem Programm, sondern zu Coaches. Coaches, denen sie vertrauen. Coaches, denen ihre Eltern vielleicht vertrauen. Sagen, denen vertraue ich mein Kind an. Ja? Zum Teil ja wirklich dann eben auch noch nicht volljährig, selbst aus hiesiger Sicht nicht zu Beginn. Das ist so wichtig. Du kannst jetzt nicht, du hast Brent Venables, du hast einen erfahrenen DC, der noch nicht viel Erfahrung als Head Coach hat, aber der bewiesen hat, dass er Defenses, großartige Defenses, muss man sagen, installieren kann, kreieren kann, adjusten kann, modifizieren kann. All das hat er bewiesen. Den kannst du jetzt nicht sofort wieder feuern. Ich glaube auch nicht, dass bei Oklahoma irgendwer darüber nachdenkt. Oklahoma hat eine lange, sehr erfolgreiche Phase gehabt mit Stoops, mit Riley. Jetzt gibt's den ersten Knick seit längerer Zeit. Den muss man jetzt aushalten. Denn das bringt überhaupt nichts, jetzt an Venables rum zu diskutieren. Und auch Jeff Lebby, der OC, hat ja bewiesen bei Ole Miss und anderem, dass er wirklich auch, oder bei UCF, dass er gute, schnelle, explosive, dynamische Offenses bauen kann. Dazu kommt eben, wie gesagt, du hast halt gerade keinen Quarterback. Das ist ein großes Problem. Also diesem Spiel hast du keinen. Das darf jetzt alles nicht dazu führen, dass man das irgendwie über den Haufen wirft, was man gerade begonnen hat. Man hat sicherlich gehofft, dass es schneller geht. Man hat gehofft, weil ja natürlich auch das Talent viel größer als bei anderen Big 12 Teams, vielleicht von Texas abgesehen. Man hat sicher gehofft, dass man da etwas reibungsloseren Übergang schafft, aber jetzt an Venables schon rumzukritteln, wäre meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler.
Gut, das also der Wishmob Bowl der Woche. Purdue gewinnt auswärts bei Maryland 31-29.
Merkt auch ein echt wildes viertes Viertel.
Ja.
Ist ein bisschen untergegangen neben Kansas TCU, weil es zeitgleich war, aber sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Vor allem die Challenge, wie lang kann ein Tight End, in dem Fall Payne Durham von Purdue, Leute auf seinem Rücken mitschleppen, bis er dann endgültig zu Boden gebracht wird. Das waren ein paar Yards. Ja. Aber Maryland hat die Chance gehabt am Ende. 8 Punkte Rückstand, Touchdown zum Anschluss und dann 2-Point-Conversion und Taulia Tagovailoa hat ewig Zeit gehabt. Ewig, aber hat keinen Receiver gefunden. Dadurch ist Purdue jetzt 4-2 und wir hatten das ja schon öfter gesagt, sie könnten jetzt in der Tat noch 2 Siege mehr haben, so komisch es klingt.
Das ist nicht aber, komisch, das ist bitter.
Es ist bitter. Aber es sind wirklich zwei, also Syracuse insbesondere, aber auch Penn State, sie könnten 6-0 stehen.
Ja.
Nützt ihnen alles nichts.
Hätte, wäre, wenn.
Die größte Hürde wartet ja jetzt.
Was kommt jetzt? Nebraska?
Mhm. Ja, die Worte werde ich nächste Woche fressen müssen, aber ein bisschen Optimismus muss mal erlaubt sein. Ich habe ja schon den Spread gesehen sogar. Oder
ich habe ihn okay, irgendwo ich diskutiert noch nicht.
Gelesen. Ja, ja. Nee, müssen wir nicht.
Das Spiel
müssen wir
nicht durchgehen. Upset in der MAC übrigens. Eastern Michigan gewinnt gegen Western Michigan mit 22, 45, 23, obwohl Western Michigan Favorit war mit 4. Ja, gut. Das ist
ja. Gut, aber auch da möchte ich, wenn wir schon über die MAC reden, Buffalo killed Bowling Green, dritter Sieg in Folge innerhalb der Conference, nachdem man vorher gegen ein FCS-Team verloren hat durch eine Hail Mary und auch sonst sehr schlecht aussah. Sie haben sich gefangen, meine Bulls. Ich habe selten ein so dominantes Spiel und insbesondere eine so dominante erste Halbzeit erlebt. Von daher, also seitdem der neue Coach da ist, wohlgemerkt. Unter Leipold gab es das öfter, aber meine Teams gewinnen gerade, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss ich einfach einmal betonen.
Nur das Fußballteam nicht.
Ja, Vorsicht, wirklich. Also,
als ich aus dem Auto gestiegen bin, hat es noch geführt. Dann habe ich gehört, 3 Stunden später, es hat nicht gereicht. Aber ja.
Darüber reden wir heute nicht.
Dann, ein Coachingwechsel, die zweite, Wisconsin gegen Northwestern 42-7. Christian, es geht ja doch, ne?
Ja, das geht ja doch. Und insofern muss man tatsächlich doch konzipieren und sagen, manchmal bringen Trainerwechsel was. Man muss natürlich gucken, wie nachhaltig das ist. Northwestern ist so absurd schlecht. Ich meine, die haben ein wirklich gutes Team in Woche 1 geschlagen, aber sonst... sonst war es das auch schon wieder.
Oh, wirklich.
Das war das gute irische Bier, das es im dritten Quarter umsonst kam.
Ein FCS gegen ein FCS-Team verloren, gegen einen nicht besonders guten Mid-Major verloren. Aber ja, das Sieg. Wisconsin hat Graham Mertz 5 Touchdown-Pässe. Pässe! 5 Touchdown-Pässe, ja? Sollten wir vielleicht nochmal erwähnen.
Ich spüre eine Erschütterung der Macht.
Was ist da los?
Ich meine, der macht so das auch des Raum Zeitkontinuums.
Da wurde Dicke gefeiert. Ja,
ja, keine Ahnung. Also traurig für die Journalistenschar bei Northwestern. Ich habe die Wahrnehmung, sie werden es verkraften können.
Ja, definitiv. ACC, Georgia Tech, Headcoach-Wechsel, gewinnt gegen Duke 23-20 in der Overtime. North Carolina gewinnt bei Miami 27-24. Und dann Jan, du wolltest berichten über diesen Kracher zwischen Illinois und Iowa.
Ja, weil ich mir ganz angeguckt habe.
Also das Spiel, für alle, die es vielleicht nicht verfolgt haben, ging 9-6 aus für Illinois.
Ja, es ging 9-6 aus. Es stand 6-6 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann 3 Plays Punt, 4 Plays Punt. Aber Vorsicht, war kein First Down, sondern ein Face Mask im ersten Play. Also es waren eigentlich auch nur 3 Plays, nur ein Play mehr der Offense, aber es gab keinen First Down. 3 Plays Punt, dann 7 Plays, einer der großen Drives für 26 Yards und ein Punt. 7 Plays, 47 Yards Punt. 9 Plays, 52 Yards Punt. Die Offenses haben sich immer weiter gesteigert, aber es sollten keine Punkte fallen. Dann ein relativ absurder, sehr guter Drive von Illinois, wo sie halt einen langen Pass anbringen, den einzigen langen Pass wohlgemerkt, als in der Zeit, wo ihr Backup-Quarterback Sitkowski, der war ab dem ersten Viertel drauf, hatte zwischendurch eine Statline. Ich übertreibe nicht, es war wirklich sowas wie 7 von 11 Pässe für 15 Yards. Wo du fragst, wie geht das? Also ich meine, wenn du schon eine Completion Percentage von 2/3 hast ungefähr, das
70%, dann, ja.
Ja, 7 von 11 für 15 Yards. Das sagt aber auch alles darüber, wo diese Pässe ungefähr, also Air Yards waren da nicht bei. In diesem Drive, 9 Plays, 81 Yards, laufen sie mit Chase Brown, ihrem meiner Meinung nach wie vor fantastischen Runner, der total underrated ist, laufen sie relativ gut, kommen dann an die 4-Yard-Linie und ich meine, seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich wissen sie, dass ein Field Goal reicht und machen dann einen Rollout-Pass, der intercepted wird. Da habe ich wirklich gedacht, wollen die mich verarschen? Wollen die wirklich, dass das in die Overtime geht mit 6-6? Der Nachteil für Iowa war, dadurch, dass sie diesen Ball abgefangen hatten, aber nicht in der Endzone, sondern in der 1-Yard-Linie, dass sie mit sehr schlechter Feldposition starten mussten, natürlich ein Three-and-Out produzieren.
Natürlich.
Und ihr sehr, sehr guter, oder wirklich auch fantastischer Panther, Torrey Taylor, einen einzigen Punt, sagen wir mal,
also da packt er den Shank aus, ja?
Naja, 39 Yards würde ich nie als Shank bezeichnen, aber für seine Verhältnisse schon eher wenig und dadurch beginnt halt Illinois in der Hälfte der Hawkeyes und kriegt es hin, ein Field Goal zu kicken. Irgendwie. Aber sie kriegen es hin, was Iowa dann souverän mit einer Interception kontert. Dann gibt's nochmal ein Three and Out von Illinois, weil sie die Uhr runterlassen, laufen lassen wollen und ein Versuch eines Game-Tying Drives von Iowa, der nach 6 Plays mit 4 Yards Raumgewinn endet.
What?
Ja.
Hä? Wie geht das denn?
Ja, da war dann am Ende natürlich hier so ein Pass dabei, der irgendwie, also hier so ein Lateral-Ding. Aber, ach so. Aber es war, man muss dazu sagen, es war vorher schon, also als dieser Lateral-Pass startete, war es schon 3. und 32. Also, dieses Spiel hat Spaß gemacht, weil meine beiden Teams hatten gewonnen und ich war eigentlich total übermüdet, aber wollte mir jetzt nicht noch irgendwas Ernsthaftes wie Alabama geben oder so, obwohl das ja spannend war, habe ich dann am nächsten Tag nachgeguckt. Aber ich möchte euch
und dann musst du so unbedingt bei Iowa reindippen, ja?
Ja, ich möchte euch unbedingt den, und ich muss es jetzt so übertrieben sagen, den größten Scoring Drive in der Geschichte des College Footballs, muss ich euch kurz vorstellen. Er hat ein paar Tücken, aber er ist wirklich großartig. Also folgendes, es steht 6-3 für Illinois. Iowa fängt einen Drive an der eigenen 27 an. Der endet eigentlich damit, dass sie in diesem Drive halt 11 Yards verlieren und an der eigenen 16 punten müssen. Dieser Punt geht weit und wird gemufft von Illinois. Das heißt, Iowa kriegt eine zweite Chance. Diesmal beginnen sie an der Illinois 35, also sie können den Drive quasi fortführen, verlieren aber in den nächsten Plays 6 Yards an die Illinois 41, darum können sie keinen Field Goal kicken und punten nochmal. Diesmal an die Illinois 14. Diesmal kriegt Illinois den Ball, weil der out of bounds geht und nicht irgendwie gemufft wird, aber sie fummeln nach 2 Spielzügen und Iowa kriegt Alter. Den Ball an der Illinois 5. First and goal an der Illinois 5. Leider endet dieser Drive zwischendurch gibt es ein Third and Goal von der Illinois 23, machen dann aber noch 9 Yards bis zur Illinois 14, kriegen dann sogar noch ein Offside des Gegners und kicken ein Field Goal von der Illinois 9. Zusammengefasst haben wir einen 15-Play minus 10-Yard Drive, der aber 76 Punt Yards umfasst und in einem Field Goal endet. Das ist doch geil, oder?
Weißt du, aber dann, Christian, beschwert er sich, wenn wir hier Referenzen bringen aus der Oberliga Westniedersachsen, ja?
Aber komm, das waren hart erkämpfte 3 Punkte. Sorry,
ich bin kurz eingenickt.
Da hast du was verpasst, oder?
Als Jan Air Yards irgendwie hatte, hat sich mein Hirn dafür entschieden, nicht mehr dem Jan zu folgen, sondern Luft von Johann Sebastian Bach in meinem Kopf einzustimmen. Das hat mich dann beruhigt und dann jetzt leider wieder von Nikolaus der Entspannung hinausgeholt zu werden, weil man muss sich nicht jedes Drama abgeben, auch wenn das der Wegwert gerne tut.
15 Plays minus 10 Yards und ein Field Goal ist rausgekommen. Come on.
Ja, aber auch Illinois ist nur eigentlich nicht so weit davon entfernt, 6-0 zu sein.
Nee, und das, ich meine, man muss bei Illinois sagen, wie gesagt, sie haben Tommy DeVito, ihren Starting Quarterback, im ersten Viertel verloren und der Backup brauchte ungefähr die nächsten 3 Viertels, um die 42 Yards, die Tommy DeVito im ersten Viertel oder in den ersten 8 Minuten oder so geworfen hat, zu toppen. Das hat er dann nachher mit einem langen Ball geschafft. Ja. Boah. Also, das war halt wirklich harte Kost, weil man auch bei beiden das Gefühl hatte, keiner wollte was riskieren oder irgendwie auch nur ansatzweise einen Fehler machen, bloß nicht irgendwie irgendwas sozusagen aus dem, irgendwas Überraschendes tun, weil was Überraschendes könnte bei der eigenen Offense immer eher was Negatives sein.
Also wenn das der 34-Yard-Pass war, dann ist Sitkowski ja wahrscheinlich, wobei genau. Arthur schreibt, das ist polnisch geschrieben, T-U-R, also wahrscheinlich ist er Pole, aber wahrscheinlich wird es amerikanisch ausgesprochen.
Genau.
Wenn man diese 34 Yards abzieht, wäre der Quarterback 12 von 18 für 40.
Genau, und da war am Ende noch ein Neuner oder so dabei. Also das, also wie gesagt, das war ganz lange, waren das wirklich halt 7 Completions für unter 20 Yards.
Ja, aber was, was sagt uns das über Iowa? Also.
Naja, Iowa's Defense hat über weite Strecken gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben halt irgendwann Chase Brown nicht mehr so richtig unter Kontrolle gehabt.
Defense ist scheißegal. Defense ist wirklich scheißegal, wenn du so einen Gegner hast.
Und vor allem, wenn du so eine Offense als deinen eigenen Gegner hast, eigentlich.
Was denn, ey?
Aber wie läuft denn bei denen das Training ab? Also.
Ja, also das Training muss ja schlimm sein, wenn die wirklich mal mit der Nummer 1
spielen. Wenn die mit ihrer Offense gegen ihre Defense spielen, da passiert doch nichts mehr.
Wahrscheinlich geht's immer rückwärts.
Wir starten an der gegnerischen 3 und versuchen mit dem Field Goal rauszugehen, genau.
Ja, also wie gesagt, ich muss mich nicht jede Woche wiederholen, aber es ist halt schade, weil das sind, also Illinois auch, nein, aber das sind wirklich gute Defenses. Und ja, das ist beschämend gewesen, das muss man so deutlich sagen. Dieses Spiel war eine Schande.
Jetzt haben wir ohne Mist, das haben wir 20 Minuten.
Du willst Schluss machen. Ich höre es.
Nein, du kannst ja gerne noch weiter zitieren, aber
ich bin fertig. Was
hören. Wenn du, wie gesagt, Nikola, mein persönlicher Traum jetzt ist, gerne auch im Real Life, einfach Play-by-Play von Thursday Night zwischen Bears und Washington, das wird ähnlich gut werden. Und aber, wie gesagt, Play-by-Play Jan wegfährt und der Experte gerne Nikola macht. Und ich lehne mich entspannt zurück.
Wieso werde ich mir jetzt bestraft?
Play-by-Play machen.
Na, du darfst, ja, das ist doch keine Bestrafung. Ja, gut, okay. Also,
ja doch, ich muss es gucken, um es zu analysieren.
Na ja, gut, vielleicht kann der Jan am nächsten Tag auch einfach das Play-by-Play wieder vorlesen und dann analysierst du es. Wäre doch auch was wert.
Wir wollen.
Bei Twitter bin ich da noch mehr reingegangen ins Spiel. Also ihr könnt das alles in meiner Timeline nachlesen.
Ja, ich habe mitbekommen.
Das Schöne ist, weißt du, Jan, ich kann nicht alles in meinem Leben ignorieren, aber das kann ich ignorieren.
Das finde ich jetzt fast nicht.
Ich sehe die Entwicklung, ich hatte irgendwie so einen Tab auf, wo das Spiel lief. Punt. Ja, und dann denkst du, boah. Und dann hast du den Jan, der drüber twittert, weil er es gerade schaut. Dann denkst du,
deine Probleme möchte ich haben, Junge.
Also einfach. Der Arm war eh schwierig, aber ja, das war dann so. Lasst uns vielleicht mit einer positiven Geschichte enden. Denn es ist ein Team in der Sunbelt 5-0. Die James Madison Dukes, Jan, die sind jetzt gerankt an 25 und die sind, und das ist im College Football ja selten und ein Begriff aus dem deutschen Sport, der vielleicht nicht ganz übertragbar ist, die sind Aufsteiger.
Ja, sie sind gerade neu aus der FCS hochgekommen. Wir hatten da damals drüber gesprochen, ich meine mal, dass James Madison, weil ich irgendwann auch mal ein, zwei Artikel drüber gelesen habe, dass die von der Infrastruktur her relativ relativ gut aufgestellt waren und darum hatte ich den Eindruck, naja, es gibt ja so Teams, die dann vielleicht relativ schnell auch Fuß fassen, dass das so schnell geht, hat natürlich niemand erwartet, das muss man so deutlich sagen. Interessanterweise, gerade heute eine Statistik gelesen, James Madison hat offensichtlich bisher eine Run-Defense, die so gut ist, dass sie, ich glaube, sogar unter 2 Yards pro Lauf zulässt oder so, also sogar die beste oder zu den besten 3 des Landes gehört. Das ist natürlich nicht unbedingt verkehrt. Und scheinen sich auch sonst sehr gut zu schlagen. 5-0, gerankt. Respekt. Ich dachte eigentlich, du sprichst auf was anderes an, auf eine andere Geschichte, die man noch erwähnen könnte.
Einfach nur kurz um was einzuschieben, nur weil es gerade reingekommen ist. Jalen Daniels expect to miss the rest of the season with a grade 3 separation of his right shoulder. Also, es ist zu befürchten, dass die Kansas Story vielleicht, also wenn, dann geht sie auf jeden Fall ohne den Starting Quarterback weiter, und das ist natürlich extrem bitter. Also gerade weil wir ausführlich über das Spiel gesprochen haben, weil es jetzt tatsächlich noch in den Podcast reinkommt, der eine oder andere wird es dann zwischenzeitlich gelesen haben, bevor er das gehört hat, aber ja, bittere
Nummer. Oh, das ist natürlich übel. Also so gut wie der Backup gespielt hat, aber Daniels war halt die ersten Spiele absolut on fire. Das ist natürlich nicht geil.
Ja.
Nee, Nikola, ich dachte, du gehst auf das diesen sensationellen Spielzug bei Stanford gegen Oregon State ein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Trayshon Harrison, der Receiver von Oregon State, der 15 Sekunden vor Schluss so eine Mischung, ich habe es eine Mischung aus Crabtree Catch und Minneapolis Miracle genannt, weil den Ball fängt und die Verteidiger sich wohlgemerkt nicht so richtig schlau anstellen und danach in die Endzone läuft. Und somit einen relativ sicher geglaubten Sieg von Stanford noch verhindert, die Beavers zum Sieg führt.
Also schön, dass ich die Endzone, ja.
Mein letzter Take, den ich noch gerne in diesem Podcast aufgenommen worden hätte, ist ja die verhinderte Umarmung von Deion Sanders mit dem Alabama. Was war das? A&M müsste es gewesen sein, ne? Oder State?
Ich weiß nicht, was ein Alabama, eine Alabama School, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, aber das war.
Hat er ihn umarmt oder gewürgt?
Nein, also sie geben sich die Hand, so viel dazu, und dann setzt halt Deion Sanders zu einer Umarmung an und der linke Stiffarm geht halt raus und es kommt zu einer Art Swim-Move vom Head Coach, der dann nachher noch sagt, he is not HBCU, respect his team, but he is not HBCU. Ich mir denke, viel mehr HBCU als Deion Sanders. Ja, weiß nicht, aber gut.
Naja. Jetzt
war vielleicht der schlechteste, um es zu beurteilen, aber das war irgendwie eine bizarre Nummer.
Ja, du hast übrigens recht, Alabama State. Eddie Robinson, ich habe es gerade gefunden. Ja, der er hat irgendwie sich disrespected gefühlt von den Sprüchen von Sanders unter der Woche und so und hat irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei vielen ein bisschen komisch rüberkommt, wie sehr Sanders sich selbst verkauft. Und wie sehr er sich als HBCU-Coach inszeniert, obwohl die Chancen ja nicht so gering sind, dass er vielleicht dann doch in einer der nächsten Saisons in die FBS hochrückt.
Aber das ist halt Deion Sanders, ne?
Also Deion Sanders hat
davon gelebt, sich selbst zu verkaufen. Das ist der halt als Typ. Also richtig. Bei ihm ist es halt auch wirklich so, ob man das mag oder ob man das nicht mag, das ist nicht gekünstelt, das ist der einfach.
Absolut.
Ja. Also
I'm leaning on the shoulders of the swag. He ain't swag. I'm swag. He ain't swag. He's in the conference doing a great job. Can't knock that. Got a great team. His son should be up for the Heisman Trophy. I love Shadur Sanders. Great player. I love what he's doing for the conference, but you're not going to come here and disrespect me and my team and my school and then want a bro hug, shake my hand and get the hell off.
Also er hat das Ganze sogar mit Respekt und Lob verpackt, ne? Also was ja die wenigsten hinbekommen, aber ja.
Bei
ja,
Disrespect
kriege ich ein bisschen, die Hand geben, ja, aber dass die Umarmung war ihm dann zu viel, und als er dann eben den Stiffen auspackt, da war, hat Sanders ja ihn dann nochmal so ein bisschen in den Rücken geschubst quasi. Also, es war, ich habe gesagt, ist es besser als Jim Harbaugh, ist es Jim Schwartz oder nicht? Ja. Das ist die Frage.
Nee. Das war eine super Nummer, ey.
Ja, da waren ja, ich habe bei Jim Harbaugh und Schwartz waren ja beide irgendwie angepisst. Also
so, ja, und hier war es ja ein paar nur Holz einfach. Was? Also naja, aber Sanders war ja dann auch angepisst, als er seine Umarmung nicht.
Ja, aber ich glaube, bei Schwartz gegen Harbaugh sind beide hin, um sich was über ihre Mütter zu erzählen.
Und ja, aber der Handshake war ja trotzdem auch da das Problem. Der zu zackige Handshake.
Ja, ja, aber in dem Fall. Geht Sanders hin und ahnt nicht, was kommt.
Nee, aber er reagiert ja dann auch auf den wiederum von ihm wahrgenommenen Disrespect. Dass man die Umarmung ihm ausschlägt oder so, keine Ahnung.
Nikola, da müssen wir eigentlich die Disrespect beauftragen, aber gut.
Ich möchte auch noch einen Tidbit einbringen, den wir noch nicht hatten. Beziehungsweise eigentlich würde ich gern zwei einbringen, wo du die ACC gerade so nur kurz runtergebetet hast, was absolut richtig ist, weil man muss über diese Teams auch nicht zu viel Worte verlieren. Aber Israel Panikanda, der Running Back von Pitt mit schnuckligen 36 Läufen für 320 Yards und 6 Touchdowns gegen Virginia Tech, finde ich, sollte man mal erwähnen, weil 320 Yards passieren dann doch eher selten. Und ich komme nicht umhin, nachdem ich vor wenigen Wochen sagte, dass Mark Whipple, der aktuelle Nebraska OC, dass ich glaube, dass der nicht so gute Runplays designen kann, und nannte Abanikanda als einen derjenigen, bei dem ich glaube, dass etwas mehr drin ist. Ich möchte mich jetzt nicht hier super abfeiern, überhaupt nicht. Ich glaube, ich möchte nur ein bisschen Whipple dissen. Und 320 Yards und 6 Touchdowns ist, glaube ich, ganz ansehnlich.
Das andere. Ich habe verdrängt, wer es war, aber irgendein Spieler hat doch dieses Wochenende 2 Pick-6 gefangen. Oder?
Kann sein. Habe ich jetzt aber auch gerade nicht. Hatte ich aber auch, habe ich auch.
Also 4 Picks und 2 davon zum Touchdown zurückgetragen, irgendwie sowas.
Das Einzige, was ich noch, in petto habe, ist dieser sehr seltsame Punt von Florida State, wo der Panther nach rechts rausläuft und den ganzen Weg frei hat bis zum First Down und einfach nur da hinjoggen muss, aber sich nach der Line of Scrimmage überlegt, jetzt pante ich den Ball. What the fuck? Ja, über Florida State haben wir auch nicht geredet, dass sie eine 17-3 Halbzeitführung noch verbraten haben, indem sie einfach in der zweiten Halbzeit konsequent keinen Punkt gemacht haben, aber über die reden wir vielleicht nochmal wann anders.
Ja, Aaron Rodgers hat sich da sehr zu Hause gefühlt, einen Tag später.
Wie dieses ist noch lang.
Heute wird gefeuert. So wollen wir das haben.
Apropos gefeuert, geflogen ist diese Woche keiner, ne?
Woche
ist ja. Nee. Gut. Dann. Nächste Woche ist wieder eine Chance. Kurze Pause, dann picken wir.
First and 10. Around the league.
Teil 2 der Sofa Quarterbacks. College Football und wir sind angekommen bei nachdem wir also das Elend der letzten Wochen teilweise ausführlich besprochen haben, schauen wir mal, was nächste Woche so auf der Straße als Potenzial rumliegt. Das müsste dann Freitagnacht schon sein, Freitag auf Samstag, Jan, West Virginia gegen Baylor, Baylor mit 3,5 auswärts.
Da würde ich mit mehr gehen bei Baylor, mehr als 3,5.
Gut, dann 18 Uhr am Samstag, Christian. Michigan gegen Penn State. Michigan mit 7.
Ein klassisches Spiel, was Michigan in den Sand setzt. Das ist in and out, ne?
Ja.
Ja, dann geben wir den Wolverines mal den Heimvorteil, aber sie gewinnen es nur im Field Goal.
Penn State zuletzt mit einem souveränen 17-7 gegen Northwestern.
Ja, wer noch Western schlägt. Ja.
Dann Ole Miss gegen Auburn, SEC-Duell, Jan. Ole Miss mit 15?
Tue mich schwer mit. Also Ole Miss hat sich gegen Vanderbilt trotz des klaren Ergebnisses am Ende auch lange kämpfen müssen. 15, ne, ich glaube, sie, also gewinnen ja, aber mit weniger als 15. Trotz Auburn.
Dann Christian, jetzt natürlich schwierig, Oklahoma gegen Kansas. Oklahoma mit 8,5.
Was?
Bitte?
Ja. Ist da schon die Jalen Daniels Verletzung drin, oder was?
Ich vermute mal, weil Oklahoma 70% Sieger.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Also, so das eine Ding, was ich mir halt echt vorstellen kann, dass Kansas das in dem Locker Room jetzt halt eine Atmosphäre herrscht. Und jetzt erst recht. Ich glaube, das wird ein Spiel, was spitze auf Knopf geht. Also auf jeden Fall die Punkte. Auf jeden Fall die Punkte und mal gucken, vielleicht gewinnt Kansas das sogar. Ich bin immer noch, also als ich den Spread gehört habe, ich dachte, boah, die falsche Mannschaft ist Favorit. Das ist halt schwer, ja, keine Ahnung. Ich würde am liebsten jetzt eine Münze flippen, aber ich sag mal, Kansas gewinnt mit dem Field Goal.
Okay. Dann Texas gegen Iowa State. Jan, Texas mit 16.
Das ist viel. Iowa State hat eine gute Defense. Das haben wir bisher, das konnte man bisher immerhin festhalten. Nee, weniger. Texas gewinnt aber mit weniger als 16.
Dann Christian, Illinois gegen Minnesota. Minnesota mit 6,5 auswärts.
Ja, Minnesota und Touchdown.
Over Under übrigens 39,5.
Die Offense ist halt nicht so schlecht, aber ich würde da schon eher aus Under gehen.
Ja, wir haben halt zwei Teams, die halt sehr wenig oder sehr inkonstant, sagen wir mal so, passen.
Gut, dann der alljährliche Klassiker der Schlachtung. Georgia gegen Vanderbilt, Georgia mit 38, Jan.
Ja, es ist halt schwierig immer, ne? Wie früh nehmen sie den Fuß vom Gas und kann Vanderbilt dann am Ende noch zwei Garbage-Time-Touchdowns machen? Solche Spiele würde ich ja nie wetten, weil das ist einfach viel zu unwägbar. Das ist ein Münzwurf. Diesmal gehe ich mit dem Favoriten und sage, die gewinnen mit mehr als 48-10.
Dann das Duell der Ungeschlagenen bei CBS um 21.30 Uhr. Christian, Tennessee gegen Alabama. Alabama auswärts mit 7,5.
Keine Ahnung, wie der Quarterback ist. Ist der Quarterback fit? Dann mit 10. Ist Young nicht fit? Dann gewinnt Tennessee das Spiel. Danielson.
Wäre ich übrigens bei. Ich auch. Young verliert Alabama. Aber ich glaube, es hieß ja, dass er jetzt mehr so vorsichtshalber geschont wird gegen A&M, was fast in die Hose gegangen wäre. Ich gehe mal davon aus, dass er auflaufen wird.
Die Frage ist dann, wie fit und wie lange, ob es dann nochmal, ne? Aber gut, ja.
Ja, klar, natürlich.
Dann weiteres Duell der Ungeschlagenen um 21.30 Uhr bei ABC. TCU 5-0 gegen Oklahoma State 5-0. TCU Favorit mit 3,5, Christian. Jan. Wen haben wir gerade?
Egal.
Jan ist dran.
Jan ist dran, naja.
Jan ist dran. Ich gehe mit TCU. Hat mit mehr als 3,5.
Da käme also das endlich das Ei der Cowboys, ja?
Naja, das kann man ja nicht mal ein richtiges Ei nennen, wenn du jetzt gegen das an 13 gerankte
Team die Autobahn ist frei, wenn sie gewinnen, ne? Also.
Naja, klar, aber es liegt jetzt auch ein bisschen daran, ich habe von TCU mehr gesehen und daher kann ich die besser einschätzen als OK State, von denen ich echt wenig gesehen habe, trotz der vielen Siege. Bauchgefühl sagt TCU.
Im Übrigen, Nicola, bin ich sehr traurig. Sehr, sehr traurig.
Wieso? Was habe ich ausgelassen? Was habe ich ausgelassen? Liberty gegen...
Nein. Mike Gandhi hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er dreimal für einen Buccaneers Head Coaching Job interviewt hätte und Mike Gundy in der NFL, Nicola, wäre natürlich überhaupt kein Desaster geworden. Pressekonferenz wirklich fantastisch geworden.
Eigentlich. Auf der anderen Fall, Seite, die Bugs waren auch so getraut. Teilweise scheiße, ja? Also.
Nein, aber trotzdem, es geht ja nicht nur darum, dass er wie viel Erfolg er hat, sondern der wäre in der NFL den Medien irgendwie zum Fraß vorgeworfen worden, also so wie der agiert. Das wäre ein richtiges Highlight gewesen, aber hätte, glaube ich, nur ein Jahr gedauert.
Okay, gut. Dann ACC, Christian. Syracuse 5-0 gegen NC State 5-1. Duell zweier gerankter Top 20 Teams. Syracuse zu Hause im Dom mit 3.
Natürlich wirklich hier die Frage, ob man hier mal wieder mit den griechischen Göttern der Mythologie geht. Aber auch bei NC State muss man sehen, war auch nur der Backup Quarterback drauf. Florida State hat's gereicht. Ich glaube, das wird eine enge Nummer. Syracuse mit einem Field Goal.
Okay, dann BYU hat Arkansas zu Gast. Jan, Arkansas mit 1,5.
Ich bin jetzt gar nicht, also Arkansas hat ja letzte Woche verloren, aber mussten ja mit Backup Quarterback spielen, weil KJ Jefferson raus war. Muss man natürlich wissen, ob der jetzt zurückkehrt, weil wenn er zurückkehrt, glaube ich, gewinnen sie es, wenn nicht, verlieren sie es.
Okay, dann.
Soweit bleibe ich jetzt.
Okay, dann Christian, das eben angesprochene James Madison, zum ersten Mal gerankt, wir müssen sie reinnehmen, ja. Auswärts gegen Georgia Southern mit 10,5. Favorit.
Georgia Southern, immer ein gefährliches Auswärtsspiel, selbstverständlich.
Ja, Georgia Southern hat...
Wir reden heute nicht weiter drüber.
Ach ja. James Madison mit zwei Touchdowns.
ihr kriegt es auch echt hin, jedes Mal das so in die Richtung zu spinnen. Ich wusste ja schon, was kommt. Ich dachte, Christian ist da nicht so erbarmungslos. Nicola, du lässt wirklich keine Gelegenheit.
Moment. Also Christian ist heute erbarmungsloser als ich, was das betrifft.
Nee, das kann man so nicht sagen. Bei anderen Teams ja, aber in Nebraska bist es immer du.
Okay. Michigan State gegen Wisconsin, Jan. Wisconsin mit 7,5.
Ja, so wie Michigan State sich aktuell präsentiert, würde ich da nicht gegenwetten, ehrlich gesagt. Also so blöd es klingt und auswärts und 7,5 auch noch mehr als ein Touchdown, aber ich bin gewillt, auf Wisconsin zu setzen. Sorry an die geneigten Spartans-Fans, insbesondere einen, aber nee, Basti, sorry, okay. das geht an
Wisconsin. Hast du das Over-Under in dem Spiel?
Das kann ich dir raussuchen. Moment.
Während du suchst, alles 20 und under, bitte.
Nein, aber während du suchst, kann ich kurz noch hinzufügen. Nicola, du hast recht und ich habe es
49.
in der Tat nicht gesehen. Quinion Mitchell, ein Cornerback, den ich eigentlich grundsätzlich sehr schätze, von Toledo. Ich wusste, dass er 2 Pick-Sixes gefangen hat. Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass er noch 2 weitere Picks gefangen hat. Von daher, ja, 4 Deceptions in einem Spiel.
Und 2 davon zurückgetragen. Ich habe mitbekommen, dass es einer war, ich wusste gerade nicht mehr wer. Aber ich fand, das sollte man erwähnen.
Auf jeden Fall. Ich habe das nicht mehr am Ende, weil die haben halt, Toledo hat halt Northern Illinois richtig platt gemacht und Northern Illinois mit Backup-Quarterback, nicht mit Rocky Lombardi, dem ehemaligen Michigan State-Quarterback. Und ich habe sogar die Spiele noch am Anfang drauf gehabt als Second Screen, die Mac-Spiele, immer mal wieder hin und her getauscht. Aber das habe ich irgendwann rausgenommen, weil es halt so klar war. Und nicht mehr mitbekommen, dass Quinion Mitchell in der Tat noch weitere Deceptions gefangen hat. Nicht schlecht.
Mir war so. Toledo übrigens der Schauplatz des nächsten Italian Bowls, weil da...
Ja. Des nächsten was?
Ja, es ist
das,
so.
Das italienische Meisterschaftsfinale wird nächstes Jahr in Toledo ausgetragen. In Toledo, Ohio.
Könnt ihr mich da so ein bisschen mitnehmen?
Nein.
Dein Ticket zahlst du selbst?
Okay.
Also keine Ahnung, nee, irgendwie, das ist, also ich habe nur eine Pressekonferenz gesehen, neulich ist irgendwie, wo hier unser Christians persönlicher Coachfreund da, Art Bright, irgendwie das mitverkündet hat.
Das ist unser aller persönlicher Coachingfreund, liebe
Freunde. Das ist wirklich, also da möchte ich mich auch einreihen in die Fanschar.
Ich bin gespannt, also für die italienische Liga ist natürlich top, weil, ne, also wenn du dich als italienischer Fan für spontan mal nach Toledo, Ohio reisen, ne? Also,
jo,
und vor allen Dingen, also das wird spannend, vor allen Dingen, also ich möchte sehen, wie das organisatorisch funktioniert, wenn du spontan irgendwie 2 Wochen vorher, fürs Wochenende vom 4. Juli wohlgemerkt, für 2 Footballteams Tickets reservieren willst. Aber gut. Vor allem, die müssen dann alle Esters holen und so weiter. Ja, wird lustig.
Kurzer Exkurs,
ja. Aber wie gesagt, es passieren große Dinge in Toledo, Ohio nächstes Jahr.
Vielleicht auch schon dieses. Toledo ist in der Tat mein Favorit auf die MAC Championship, aber das ist jetzt vielleicht für die wenigsten der werten Hörerschaft so interessant.
Gut, dann für Christian, für Washington gehen Los Arizona Wochoslo weiter. Letzte Woche gegen Arizona State verloren. Jetzt kommt Arizona zu Gast. Washington Favorit mit 14,5.
Ich sag mal so, Arizona hat der Arizona-Schulen Ehre gemacht, weil man von Oregon gebügelt worden ist. Im Übrigen, Oregon sieht nach dieser Pleite nach Woche 1 doch wieder relativ vernünftig aus.
Wir müssen es noch deutlicher formulieren. Bo Nix sieht vernünftig aus. Oder sogar mehr als das. Was ist da los?
Washington mit mehr als 14.
Gut. Danian, Florida gegen LSU. Florida, Favorit mit 2,5, wird ein Schuh draus.
Ja, wird ein Schuh draus. Aber keiner, der fliegt. Florida gewinnt deutlicher.
Dann Christian, Florida State gegen Clemson. Clemson mit 3,5.
Clemsons Defense scheint sich langsam zu finden. Clemson mit 13.
Also es war übrigens gespenstisch, wie gut diese Line, jetzt kam ja auch noch Xavier Thomas zurück, wie gut die gegen Boston College war, den komplett gekillt. Das ist echt ein krasse Front, die da haben. Warum sind die nur mit 3 Favorit?
Ja.
I can't answer this question.
Florida State, vielleicht überraschen uns die Noles mal wieder.
Dann Kentucky gegen Mississippi State, Jan, Mississippi State mit 7.
Ja, kommt Will Levis zurück? Das ist die große Frage. Wenn er zurückkommt, dann würde ich auf Kentucky setzen. Ansonsten würde ich Mississippi State vorne sehen. Mich haben die Bulldogs ja eh schon über die Maßen gewundert, weil im Spiel gegen Arkansas hat Mike Leach in der ersten Halbzeit 22 Runs gecallt. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ob er Fieber hat oder so. Aber es ist passiert. Durch Running Backs, nicht Quarterback Runs, 22 Runs.
Naja, ich stelle mir vor, wie zur Halbzeit in der Kabine einer mit dem Corona-Schnelltest reinkommt.
Mike, was ist los?
Mike, gesagt, bist du nicht unwohl?
Davon abhängig. Also Mississippi State scheint kompletter zu sein, als wir alle dachten. Nur würde ich auf jeden Fall die Punkte nehmen, wenn Will Levis spielt.
Gut, dann Purdue gegen Nebraska, Christian. Purdue mit 14.
Ja. Vor Purdue ist auf einmal wieder ziemlich gut gelistet in dieser Big Ten North. Nebraska hält das knapper und verliert einen Heartbreaker mit einem Touchdown.
Gut, dann Utah gegen USC, Jan. Utah mit 3,5.
Es ist ein spannendes Spiel. Also
in der Höhenluft von Salt Lake City.
Utah hat natürlich jetzt einen Rückschlag gegen UCLA. Das, was spannend zu sehen sein wird, ist, wie kommt USC's Defense mit einer physischen, lauforientierten, aber wirklich physischen Offense klar, wo alle physischen, inklusive Quarterback. Das ist ein bisschen der Clou dieses Spiels. Das offensive Talent ist natürlich bei USC ungleich höher. Ja, ich kann nicht umhinkommen. Ich würde es mir fast anders wünschen, aber ich gehe mit USC outright.
Gut, und dann ein Basketballduell, Christian, aber halt auf einem Footballfeld ausgetragen. Duke gegen North Carolina. North Carolina Auswärtsfavorit mit 7.
Ja, North Carolina hat jetzt Miami geschlagen. Weil, ja, natürlich eine...
Und hat nur gegen Notre Dame verloren in diesem Jahr.
Ja. Natürlich eine heiße Rivalität, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Duke das schon irgendwie als enges Spiel lange hält, aber ich sehe North Carolina 10 Punkte besser.
Also beim Basketball gehen die Karten 3- bis 4-stellig vom Tisch, ne? Also.
Ja, ich bin gerade übrigens in der Hinsicht bei Memphis at East Carolina. Da geht's, Upper Deck ist noch einstellig. Das sind meistens so zwischen $6 und $8, sehe ich gerade. Also.
Wenn Sie zufällig in Greenville, North Carolina sein sollten, dann...
Auf geht's.
Dann,
East Carolina gilt ja so ein bisschen, oder galt früher zumindest immer so ein bisschen als totale Party-School. Das heißt, vielleicht nehmt ihr einfach ein paar Partys mit, macht Bierpong oder ähnliches und geht danach für $5 zum Spiel.
Wir können übrigens noch anbieten, das ist was für Christian, Liberty gegen Gardner Webb ab $4. Gottes.
So verzweifelt bin ich nicht,
Nikola. Oder Schau. Texas da gegen Iowa Kollekte State gesammelt. Ab $2.
Ja, aber das sind nur so Club-Levels. Also da bin ich tatsächlich auch draufgesprungen. Ich glaube nicht, dass das Stadion-Tickets sind, wenn man da drauf geht. Aber Upper Deck ist dann so irgendwo bei 24, 25 Dollar. Also ich weiß auch nicht, was Club-Pass das dann sind. Vielleicht kann jemand, der dann ortskundig ist.
Und das also Club ist normalerweise der VIP-Bereich, aber...
Ja, aber nicht für $2. Ich weiß nicht, ob die da eine Großbildleinwand hinstellen. aber... Ja, habe ich auch wahrgenommen, hat mich irritiert, deswegen bin ich da schnell mal draufgegangen. Ich werde am Freitag SG Horsen-Engdorf gegen Heimbach-Weiß schauen, sehr wahrscheinlich. Von daher auch zu einem günstigen Preis.
Das ist auch nur knapp hinter Tennessee-Alabama?
Ja, knapp. Ja. Also, ich werde da auch nicht viel Geld dieses Wochenende für Sport ausgeben.
Moment, ich muss gerade überlegen. Baylor West Virginia ist es Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wann ist denn das? Habe ich gerade falsch gesagt? 14. Oktober.
Muss das sein? Naja.
Das ist von Donnerstag Oktober. Auf Freitag.
Ja. Donnerstag auf Freitag. Okay, ja, ja, okay. Alles gut. Langsam verteilt sich der Spielplan wieder. Von daher, ja. Also wer?
Ja.
Was?
Ja, ja. Im November geht's dann ja auch los mit den ganzen
Action. Action.
Ja. Ja.
Gut. Dann war's das zu den Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Alle außer Oklahoma haben die Saison, haben die Woche schadlos überstanden. Und ja, dann freuen wir uns auf die Action von Woche 7, die wir dann nächste Woche besprechen. Mehr Wesport gibt's diese Woche in der Big Show von Sportradio 360. Da hören wir uns höchstwahrscheinlich wieder. Ansonsten bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.